gut.
Ist das, welche Folge hast, haben wir gesagt, ist das?
7, das ist die 7.
Ist das erst 7?
Ja. 1, 2, 3, ist das erst Folge 7? 5, 6, ah nee, Entschuldigung. Doch, 7. Es ist die 7. Folge.
Ist das wirklich so? Ich dachte,
wir hätten schon mehr. Also, nee, wir haben erst die Streams, dann haben wir Culture of Losing, Shake It Off, Boom or Bust, dann die Echter Football, ne? Shade of Play und die CFL-Folge. Das war Folge 6. Ja, kannst du mal sehen.
Tatsächlich.
7 Folgen. Du hast
recht.
Auch wir haben halt.
Okay. So. Ja, stimmt. Deswegen, wir haben für dieses Jahr Halbzeit. Also, an dieser Stelle, vielleicht habe ich auch das schon alles euch gezeigt, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar zu Folge 7 von Sideline. Wir wollen heute uns in dieser Woche wieder ein bisschen dem Format der ersten Folge annähern, weil heute geht es um Halbzeit bzw. Halbzeiten. Die NFL ist in der Halbzeit ihrer Saison. Wir sind in der Halbzeit unserer Folgen im Jahr 2025. Und es gibt noch einige andere Halbzeiten, über die wir sprechen werden. An meiner Seite heiße ich wie immer herzlich willkommen Sönke.
Ja.
Wie geht's
danke.
Dir?
Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's ebenso gut in dieser vollgepackten Woche.
Ja, es geht mir gut. Mal ausnahmsweise was ganz Kurzes Privates. Ich bin kein Fan davon, wenn Leute in Podcasts zu viel Privates erzählen. Aber ich bin gerade umgezogen. Deswegen ist das ein bisschen eine Folge im Ausnahmezustand. Ich sitze hier mit einem mobilen Internet in meiner Baustellenwohnung und nehme den Podcast von hier aus auf, weil ich parallel auch gerade noch eine Serienhauptrolle drehe. Und deswegen bin ich dementsprechend durchgewalkt. Aber mir geht's gut.
Ja, das ist gut. Kannst du uns eigentlich schon sagen, ich frage dich einfach mal, das ist jetzt auch gar nicht abgesprochen sogar, wann ist denn das Erscheinen der Serie geplant?
Ach so, das, was ich jetzt gerade mache, ist The Comeback, ist eine Serie, die erscheint wahrscheinlich, ich vermute mal, nächstes Jahr frühestens im Frühling, Sommer, ich vermute eher Herbst.
Okay.
Und da geht es um ein paar Männer in ihren Anfang 40ern, Ende 30ern, die mal eine Boyband hatten und die dann aus unterschiedlichsten Motivationen nochmal wieder gründen und ein Comeback angehen wollen, was natürlich auf vielerlei Art und Weise schief geht. Und das drehen wir gerade, genau. Und das macht großartigen Spaß. Aber ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut auf diese Folge, weil die Football-Podcasts hier aufzunehmen, ist für mich, das ist mein großer Ausgleich zu der Schauspielerei. Und ich bin gerade sehr, sehr happy, dass ich hier sitze in dieser Bude und mit dem ganzen Stress jetzt einfach mal zu sagen, okay, lass uns mal eine Folge aufnehmen. Und wir haben eben lange überlegt, was denn so die Themen sind. Und was natürlich sehr nahe lag, ist, dass die NFL gerade in ihrer quasi Halbzeit der Saison ist, was hier immer wahnsinnig schnell geht. Ich habe jedes Mal, wenn es soweit ist, denke ich mir so, was? Wir sind schon durch die Hälfte der Saison durch. Und ich wundere mich jedes Mal. Und es ist viel passiert. Und was ich mich gerade so frage, wir sind ja nicht unbedingt in erster Linie ein sportlicher Podcast. Wir sind ja vor allen Dingen ein kultureller Podcast, ein inhaltlicher Podcast. Und ich frage dich jetzt einfach, was ist für dich nach dieser halben Saison, was sind für dich so die Themen und die Trends und so die Storylines der diesjährigen Saison?
Also jetzt nach 9 Spielen, oder jetzt haben wir ja auch schon einen Teil des 10. Spieltags hinter uns, es fehlt im Grunde so das dominante Team. Das Team, was in den letzten Jahren war das ja, es gab immer ein Team, was die Regular Season dominiert hat. Manchmal waren es auch 2, manchmal auch 3, selten. Aber ein Team, wo man wirklich gesagt hat, die marschieren vorne weg. Und ich finde, das haben wir in diesem Jahr eindeutig nicht, wenn ich mir Power Rankings angucke, wenn ich in meinem Kopf für mich selber nochmal zurückblicke und sage, wen habe ich in welcher Woche, nach welcher Woche, welches Team habe ich wann vorne gesehen, dann komme ich allein in 9 Wochen auf 6 Teams, die für mich an Platz 1 waren. Das ist schon ist schon bemerkenswert, diese Entwicklung.
Das sehe ich genauso. Ich finde das, ich habe das Gefühl, das ist so eine ausgeglichene Saison und das fühlt sich auch tatsächlich dadurch anders an. Deswegen ist es tatsächlich ein kulturelles Merkmal, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich dahingehend was verändert hat, dass diese Ergebnisse auch so unvorhersehbar sind. Ich meine jetzt gerade jetzt vor wenigen Tagen, wo die Dolphins die Bills geschlagen haben, das sind so Dinge, ich hätte, also wenn ich viel Geld wetten würde, wäre ich jetzt arm, weil ich irgendwie weil ich denken würde, das sind so viele vollkommen unvorhersehbare Ergebnisse, wer da wen schlägt, wie die Eagles geschlagen werden. Also es ist so, auf einmal wirkt alles komplett über den Haufen geworfen und es ist genau, und das Interessante ist ja, die NFL ist im Moment genauso, wie sie eigentlich gedacht ist. Weil diesen Satz, den es ja immer gibt, jedes Team kann eigentlich jedes schlagen. Also das ist ja immer so ein bisschen den Satz, den man so sagt, weil das theoretisch stimmt das auch. Aber ich finde, das hat halt in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr gelitten. Und ich müsste das jetzt nachprüfen statistisch, aber ich kann mich persönlich an keine so ausgeglichene Saison erinnern. Ja. Wo man nicht in der Hälfte sagt, na ja, wir wissen eigentlich, sagen wir mal, wir haben zwei Teams, die werden sehr wahrscheinlich im Super Bowl gegeneinander landen. Und da gibt es halt noch in jeder Conference so einen Joker, der es vielleicht dann doch schafft, ja. Aber du kannst es eigentlich immer so auf 4 begrenzen. Und selbst das sehe ich im Moment nicht. Also ich mit 4 wird's schon, dann ist es trotzdem ein bisschen raten, so. Und das würde ich auch sagen. Das ist das sozusagen das Merkmal und das Thema auch, dass ja eben auf einmal alles dadurch spannender wird und die Leute wieder, also du merkst so eine Aufregung darüber oder jeder Podcast, jede Fernsehsendung, die sich damit beschäftigt, eröffnet fast immer mit dem letzten komplett verrückten Upset, so, ja.
Ja.
Und das ist total spannend. Das macht es halt so aufregend gerade. Und auch so eine Erholung nach dieser langen, wie Dynasties das eben an sich haben, dass sie dann irgendwann auch langweilen. Das ist fasziniert ja immer, aber ich meine, wir waren alle irgendwann, nachdem quasi jeder fasziniert war von Mahomes, dann irgendwann auch gelangweilt von dieser Chiefs Dynasty, weil halt jede Art von Dominanz beim Sport halt immer langweilig ist. Ich habe gerade einen Kollegen, mit dem ich drehe, ich habe ja gar nichts mit Fußball zu tun. Ich gucke Fußball nicht, ich habe nichts dagegen, aber es interessiert mich nicht. Und dann habe ich mit ihm so kurz drüber geredet und über die Bundesliga und habe gemeint, findest du das denn nicht doof, wenn da fast immer Bayern gewinnt und so? Und dann hat er gemeint, ja, aber es geht doch eigentlich, wenn man Fußball guckt, geht's doch in der Bundesliga immer, es geht doch eigentlich immer um den zweiten Platz. Das ist doch so. Und das fand ich so krass, dass der sich so eingerichtet hat, ja, weißt du? Dass er gesagt hat, wenn es dann mal anders läuft, wenn der BVB da mal dann irgendwie, dann gucke ich das noch, dann bin ich gespannt, aber ansonsten geht's mir gar nicht um so. Und das sind so Sachen, die ja die NFL immer so super aushebeln kann, was sie ja so besonders macht, dass es so kompetitiv ist. Und dieses Jahr beweist sie sich selber wieder und in einer Selbstbestätigung. Und das Interessante ist aber, ich kann nicht festmachen, woran das liegt. Es scheint der normale, natürliche Lauf der NFL zu sein, durch Draft, durch Salary Cap, der dazu führt, dass diese Saison wieder so ein Kipppunkt erreicht, der aber witzigerweise durch alle Divisionen läuft.
Ja.
Und das ist das Faszinierende.
Genau. Es gibt im Prinzip, nehmen wir jetzt mal die Eagles raus, die ihre Division dominieren, aber auch aufgrund der Schwäche ihrer Gegner in der eigenen Division, gibt es eigentlich kein Team, was im letzten Jahr die Division gewonnen hat, die in diesem Jahr wieder, ich sag mal, deutlich vorweg marschiert. Ich habe das heute in einem Podcast, den du, glaube ich, auch gehört hast, sehr gut erklärt bekommen. Und man sagt das ja immer, es ist a game of inches. Aber genau das ist der Punkt. Und es ist mitunter ein Fallstart an der 1-Yard-Linie, die einen zurückträgt an die 6-Yard-Linie, wodurch ein Spielzug sich ändert, der ein bestimmtes Outcome hat. Startet an der Stelle der Offensive Lineman nicht zu früh, ist es vielleicht ein Touchdown, so wird daraus eine Interception, die vielleicht zurückgetragen wird. Du weißt, was ich meine, es gibt diesen Momentum-Swing und es ist eigentlich im Grunde in diesem Spiel implementiert, dass das zu jeder Zeit immer und überall passieren kann und hier dann eben auf einem sehr hohen Niveau. Und auch zum Beispiel das Bills-Spiel jetzt hier gegen die Dolphins war, glaube ich, das Beispiel, wo du im Grunde gar nicht so viel verkehrt gemacht hast für den Großteil des Spiels, nur du hast nicht executed. Du hast den Spielzug nicht final zu Ende gespielt, der Gegner aber schon. Und das sind mitunter ja wirklich Nuancen. Wie viele Spiele hatten wir jetzt, die völlig verrückte Stats hatten, wo der Gegner vielleicht 300 Yards mehr im Ganzen hatte. Aber gut, wenn er dreimal den Ball dem Gegner schenkt und der Gegner aber dann selber den Ball dem anderen Team nicht schenkt, dann ist das so. Dann gewinnt das Team, was eigentlich auf dem Feld unterlegen ist, was vielleicht 10 Minuten weniger den Ball hatte und ähnliches mehr. Und wir erleben das gerade wie durch so ein Brennglas auf diesem hohen Niveau und Draftkapital, Salary Cap, das spielt alles auch eine Rolle, aber am Ende geht's um Execution. Es geht darum, den Spielzug so zu vollenden, dass er zu Punkten führt. Und da ist, glaube ich, das klingt so einfach, ne? Ist es aber.
Naja. Ja, das ist ja, aber das Faszinierende ist ja, dass das gerade dieses Jahr so kulminiert. Also, dass man hatte in den letzten Jahren immer wieder diese Einzel- und, also es gab, das gab generell die Möglichkeit dessen. Deswegen war das eh immer unterhaltsam und immer irgendwie spannend. Aber es gab halt nicht diese Häufung von so, also, das ist mein Eindruck zumindest, von diesen Upsets ja. Dieses Jahr. Es ist einfach komplett.
Ja.
Und ich habe wirklich das Gefühl, jedes Medium, was sich damit beschäftigt, macht montags immer mit irgendeinem Upset auf, so, ja. weil es einfach so crazy ist.
Ja?
Und weil du gerade eben sagtest, selbst die Eagles, die dominant sind, auch als Champions, erwartet man das ja. Aber auch die haben gegen Denver, okay, aber auch gegen New York verloren. Ja, also das sind so
hoch und krachend. Ja.
Ja. Und auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, die haben es jetzt auf die leichte Schulter genommen, sondern das ist denen wirklich im Klippen. Und das heißt, es ist ja immer irgendwie möglich und dieses Jahr ganz besonders.
Ja.
Und das macht es wieder so unheimlich aufregend. Oder wie, du merkst es ja auch an wie schlecht die Ravens gerade stehen und trotzdem sind ja die Wetten oder die Vorhersagen so, dass sie trotzdem Contender sind, ganz klar. So.
Richtig.
Das ist ja unglaublich faszinierend, was da gerade wieder da drin steckt. Und da würde ich dir zustimmen. Das ist einer der signifikanten Merkmale dieser Saison, dass das das große Thema und dieser Trend sozusagen zum Upset, den würde ich auch diagnostizieren, auf jeden Fall.
Das Schöne ist ja auch in dieser Halbzeitsituation, wo wir uns jetzt befinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also Halbzeit ist ja auch immer ein Phänomen, an dem steht ja erstmal alles still. Gut, wir haben jetzt gerade ausgemacht, das ist in der NFL ja sowieso nie der Fall. Aber wir nehmen uns jetzt den Moment und definieren jetzt im Grunde Halbzeit und sagen, okay, Leute, eine Stunde mal alles auf Null, gucken wir uns doch mal an. Bist du bei einer Halbzeit eher der Typ, der zurückguckt und reflektiert oder bist du aufgeregt und excited? Was wird in der zweiten Halbzeit passieren? Weil es teilt ja im Grunde auch einen großen Kuchen in zwei Teile. Bist du eher der Zurückgucker und Analyst im Sinne von, was habe ich gesehen? Oder bist du eher der Typ, der sagt, okay, was erwarte ich denn aus dem, was passiert ist? Welche Schlüsse ziehe ich für mich auf den zweiten Teil?
Ich glaube, das hängt ein bisschen vom Thema ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Fansein für Chicago mir anschaue, war ich letztes Jahr zu dem Zeitpunkt sehr in der Rückschau, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, es war doch mal so gut, was ist passiert?
Ja.
Und jetzt ist es halt das Gegenteil. Jetzt gucke ich eine riesige Freude nach vorne, weil ich halt das unheimlich spannend finde, wie sich dieses Team gerade entwickelt. Ja. Immer noch entwickelt. Die werden mir gerade ein bisschen zu viel gehypt. Also selbst, obwohl ich sie liebe, ist mir das gerade, dass der NFL-Account postet ja jeden Tag jetzt gerade dauernd Bears-Sachen. Und ich denke so ein bisschen, Leute, Vorsicht. Weil ich will nicht, dass das dann wieder so peinlich wird, wenn es dann jetzt schief geht, weil die haben jetzt ein echt hartes Schedule aber sie entwickeln sich halt so wunderbar prächtig, dass ich gerade mit einer großen Freude nach vorne schaue. Die Frage ist ja immer generell, ne, was markiert die Halbzeit? Wir haben mal drüber geredet, dass man bei Politikern früher gesagt hat, nach 100 Tagen bewertet man erst und nicht sofort. Das war so ein bisschen das Thema bei Boom or Bust. Wir haben jetzt genau zur Halbzeit die erste große Headcoach-Entlassung mit Dable, der als eben nach dem genannten Spiel der Giants Bears rausgeschmissen wurde. Und das ist für mich auch ein Marker der Halbzeit. Da hat jemand sich vorher schon definitiv vorgenommen, ich gebe dem die Hälfte der Saison. Wenn er dann so und so und so steht, bleibt er. Wenn der so und so und so steht, bleibt er nicht. Also das ist kein Zufall, dass dieser Zeitpunkt ausgewählt wurde. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, selbst wenn die dieses Spiel noch gewonnen hätten und aber Jackson Dart trotzdem mit Concussion rausgekommen wäre, ich meine, der Mann hat Neighbors, Scadaboo und Dart verloren innerhalb weniger Wochen. Ich glaube, der hätte den Job trotzdem nicht behalten. Ich glaube, diese Sache war gesetzt. Ich weiß immer nicht, persönlich, das will ich gar nicht bewerten. Ich bin nicht so ein riesen Fan von Trainerentlassung mitten in der Saison. Ich finde das oft nicht nützlich.
Ja, definitiv.
In manchen Fällen dann schon. Es gibt wenige Ausnahmen, aber meistens halte ich das nicht unbedingt für sinnvoll. Aber man wird es sehen, wie sich das entwickelt. Aber was ich so schon sehr spannend finde, ist, dass Dable, da entzündet sich auch gerade eben eine Diskussion daran, warum der eigentlich entlassen wurde. Die einen sagen halt wegen der Erfolglosigkeit, aber es gibt auch immer mehr Stimmen, die auch sagen, naja, der hat eben auch ein Merkmal gezeigt, was ja auch wieder auf unsere Themen, die wir schon hatten, wie zum Beispiel die Sicherheit, zurückwirft, nämlich hat diese, wir haben es alle gesehen, dieses Bild, als Jackson Dart eine Concussion hatte und er dann in dieses Zelt reingerannt ist und sozusagen dieses Protokoll ein bisschen beschleunigen wollte, weil ihm das alles zu langsam war. Wir hatten auch schon drüber geredet, ich weiß, dass das kontrovers ist und viele das anders sehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass das Scatterboo, der eine sehr riskante Spielweise hat als Running Back, und der dann, was im College funktioniert und dich weit bringt, in der NFL meiner Meinung nach aber zu gefährlich ist und auch nicht so viel Yards bringt wie andere Techniken. Da gibt's natürlich das Argument, dass man sagen kann, na gut, aber Scatterboo ist jetzt kein Saquon Barkley. Das heißt, der hat andere Mittel, der muss anders funktionieren. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einem 7-Runden-Draft wie Monangai oder so, der halt einfach sehr viel ausweicht und dadurch einfach viel mehr Yards holt und der viel weniger eingesetzt wird. Aber immer wenn er eingesetzt wird, einfach viel Strecke macht. Und dann habe ich dann schon das Gefühl, das ist schon diese modernere Spielweise, die irgendwie auch erfolgreicher ist. Nicht nur ungefährlicher, sondern erfolgreicher. Und das ist so, und da habe ich schon das Gefühl, dass Dable war so auf, also ich empfinde den als jemand, der einfach an einem Punkt war, wo es ihm nur noch um so eine Art Selbsterhalt ging. So kam mir das vor. Dass er Jackson Dart auch wirklich da hat ins Feuer geschickt. Und das finde ich schon, und das ist ja eine interessante Diskussion, die sich da gerade ergibt.
Das ist leider auch meine Wahrnehmung, dass, also gerade diese Szene, wo er da in das hat ihn ja auch, also die Giants hat es 200.000 gekostet und Dable selber 100.000, was absolut gut ist. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was auch schon wirklich eine sehr hohe Strafe ist, die NFL da ausgesprochen hat, absolut zu Recht übrigens. Ich glaube auch, sagen wir mal so, ich habe Brian Dable ja schon Anfang der Saison, als ich hier im Frühstücksei mit tun durfte, als Dead Man Walking beschrieben, und ich glaube, das war er von Anfang an. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Saison als Trainer beschließt und auch die kommende als Trainer hätte starten dürfen, das hätte eines Kulturwandels bedurft, den die Giants unter den gegebenen Umständen gar nicht vollbringen konnten. Deswegen auch Dead Man Walking. Ich glaube, dass Dable nicht wirklich eine Chance hatte. Davon bin ich fest überzeugt, tatsächlich. Ich verstehe nicht, wie man die Personalie Dable von der Personalie Schön in der Form trennen kann, in dem John Mara das gemacht hat. Ich bin dann aber in der Recherche darauf gestoßen, dass er tatsächlich in den letzten 10 Jahren mehrfach den Trainer gefeuert, aber den General Manager, für die vielleicht nicht so tief drin sind, das ist der Mensch, der letztlich auch unter anderem oder in der Hauptsache für die Kaderzusammenstellung zuständig ist, spricht also der in der Draft dann schon auch bestimmt, welcher Spieler wo geholt wird, natürlich in Absprache mit dem Head Coach, aber der eine durchaus sehr wichtige Position ist. Und die beiden sind gemeinsam von den Buffalo Bills gekommen 2022 und wurden auch immer miteinander verknüpft. Und das hat John Mara jetzt aufgelöst, indem er im Grunde den ersten Dominostein umgeworfen hat. Sagen wir mal, das Bauernopfer, Brian Dable, und den General Manager, der aber jetzt im Prinzip ja die Aufgabe hat, den neuen Head Coach für die nächste Saison zu suchen, den hat er installiert gelassen. Und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, der größte Fehler, der auch dem Ganzen hier irgendwie zugrunde liegt. So sehe ich das zumindest.
Ja, da will ich direkt mal drauf eingehen. Ich muss ganz kurz, was ich da noch mit reinbringen will, ist, das ist nämlich die Frage, weil das heißt ja eindeutig, dass der GM von Mara nicht verantwortlich gemacht wird für den sportlichen Misserfolg.
Zumindest jetzt im ersten Zug nicht. Wir wissen alle nicht, was in zwei Wochen passiert.
Im ersten Zug nicht. Das stimmt. Aber das ist das, was so wie es mir erscheint. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass so die Sichtweise auf das Roster eigentlich gut ist, dass man damit eigentlich zufrieden ist, aber halt mit ihm nicht. Und da frage ich mich dann schon, wie sehr hat dann diese Kritik, die er da bekommt, dass er eben zu riskant mit seinen Spielern umgehen würde, wie sehr hat das da mit reingespielt? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Ich habe bei Twitter nämlich, es gibt zwei Tweets, die ich ganz spannend finde, wo jemand beschrieben hat, er hat, genau, hier ging es darum, also die Kritik die da geäußert wird. Es geht darum, dass Jackson Dart erst in Woche 4 gestartet ist. Er war seitdem 4-mal im Concussion-Protokoll.
Ja.
Er hat in den Spielen 77 Hits genommen und führt die NFL an mit 25 designten Quarterback-Runs.
Ja.
Das heißt, der hatte schon eindeutig.
Ja. Ja.
Genau, das heißt, der ist auch diese Art von Quarterback. Das ist ja das Tolle an ihm, ja, dass er eben auch, der läuft auch und der ist tough, ja, und das, aber du hast halt das Gefühl, dass Dable da gesagt hat, ich gebe jetzt volle Möhre dem diese Runs und es muss funktionieren. Und wenn du den Typen so oft im Concussion-Protokoll hast, wieso machst du das noch? Also wieso, selbst bei dem letzten
Spiel.
Das ist ja
nicht Madden. Das ist das Ding, ne?
Ja, und also ich finde schon, dass man da irgendwie erkennen kann, dass da eine gewisse Art von Skrupellosigkeit da ist, wo die auf mich auf jeden Fall nicht, also das ist ja nicht nachhaltig. Wenn du, weißt du, dieses Scadaboo, ich bin auch ein Scadaboo-Fan, finde den großartig, finde den unheimlich unterhaltsam und ich als Schauspieler bin immer, sage ich ja immer, das geht mir und die Unterhaltung finde ich ja immer super wichtig. Deswegen finde ich den als Unterhaltungsfaktor finde ich Cam Scadaboo großartig. Trotzdem wünsche ich mir, dass er einen guten Running Back Coach hat, der ihm irgendwie zeigt, man muss zumindest nicht mit dem Kopf blocken, ja, wenn man Pass Protection macht. Das ist so, der muss nicht in der Pass Pro im Kopf reingehen oder der muss nicht, wenn er schon in der Endzone ist, noch jemanden hitten und zwar auch mit dem Kopf. Weißt du, es sind so Kleinigkeiten, wo du merkst, das hat er sich angewöhnt, das ist so sein Markenzeichen, das hat auch ganz viel mit seinem Erfolg zu tun, das ist mir klar. Aber da ist auch niemand, der in der NFL ihn jetzt stoppt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es da Running Back Coaches in der Liga gibt, die ihm da mehr weiterhelfen würden, als das, was da jetzt gerade bei den Giants passiert. Und da kommt das dann eben zusammen, ja. Ich meine, Neighbors, das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber das heißt, man kann schon sagen, dieser Mann hat definitiv nicht das richtige Mindset, die richtige Culture bei den Giants aufgebaut, die nach vorne schaut. Und das wirkt auf mich immer sehr an sich denkend.
Ja. Aber man konnte es am Anfang der Saison schon ahnen, dass es genauso laufen wird. Man wusste, die Giants haben den härtesten Spielplan von allen 32 NFL-Teams. Die waren vor der Saison, glaube ich, nur in 2 Spielen vorab Favorit, in den anderen 16 Spielen nicht. Sowas kann man ja auch nicht wegdiskutieren, ne? Das ist einfach eine schwierige Geschichte. Und was ja jetzt noch dazu kommt, der Interims-Headcoach, der jetzt übernimmt für Brian Daboll, ist der Offensive Coordinator, der letztlich ja auch für Spielzüge der Offensive verantwortlich ist, die Jackson Dart verbrannt haben, weil wenn er 25 designte Runs hatte mit seinem Laufstil, wer war denn dafür auch mitverantwortlich? Der jetzt sein Coach ist.
Kefka.
Es ist eine unheimlich schwierige Gemengelage, finde ich. Und der Jackson Dart, genau wie Scadaboo im Übrigen, die sind ja für die Kultur in diesem Lockerroom extrem wichtig und hoch angesehen. Wenn du gesehen hast, wie Scadaboo vom Platz gefahren ist, jeder seiner Mitspieler hat ihm über den Kopf gestreichelt, ihn getätschelt, ihm Glück gewünscht, ihn umarmt. Und du weißt, was ich meine, ne? Also die Art und Weise, wie auch ein verletzter Spieler vom Feld getragen wird und wie mit ihm umgegangen wird, sagt ja auch viel über die Kultur in so einem Team aus. Und Scadaboo und Dart sind Leader, absolute Leader. Den einen bist du los und den nächsten hast du jetzt, wie du sagst, im 4. Concussion-Protokoll. Und jetzt machst du den, der für die Spielweise ja nun auch mal mitverantwortlich ist, zu dem Nachfolger von dem, den du jetzt geopfert hast. Ich finde, das sagt viel über den gesamten Coaching-Bereich der Giants vielleicht aus, wo Daboll natürlich die Spitze ist, aber es sind ja auch mehrere kleine Puzzleteile, die ineinander wirken, ne? Die stehen ja nicht jeder für sich. Also es ist ein kulturelles Problem, was ich vielleicht aus meiner komplett weiten Entfernung, ganz vorsichtig, ich habe keine Insights darüber, es ist eher für mich ein Kulturproblem im Giants-Coaching-Staff.
Ja. Und du sagst auch zu Recht, Kefka ist ja dieses Jahr auch wieder Playcaller, ne? Das war ja letztes Jahr nicht, da war Dable der Playcaller, aber dieses Jahr ist es Kefka wieder. Das heißt, man hat so ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht.
Eben,
genau. Ich weiß nicht, ob das, ja, das stimmt schon. Das ist die Frage, ob das, aber es ist, also dieses kulturelle Problem lässt sich gut, woran man das sehr gut ablesen kann, ist an einem Kulturprodukt und wir sind ja ein Kulturpodcast und wir haben ja auch in der ersten Folge schon viele Serien empfohlen. Und an dieser Stelle möchte ich eine kurze Rezension einfügen oder ein kurzes Gespräch führen über einen Dokumentarfilm, der schon seit ein paar Wochen raus ist auf Prime, und zwar Saquon. Saquon ist ein rund 90-minütiger Dokumentarfilm von, ja, der bei Prime läuft, von NFL Films produziert, aber auch von Skydance. Also sind verschiedene klassische, die man so kennt aus den NFL und Football-Dokus. Die Firmen sind daran beteiligt. Das ist ein inhaltlich gesehen wahnsinnig toller Dokumentarfilm. Stilistisch nicht so gut. Der hat, finde ich, also man sollte sich das unbedingt ansehen, weil man da sehr, sehr viel lernt über die Person Saquon Barkley, der eine extrem interessante, vielschichtige Persönlichkeit ist. Man lernt viel über das Running Back sein und was das so mit sich bringt und was es unterscheidet von anderen Positionen. Und du lernst sehr, sehr viel über die Kultur der Giants, weil diese Doku, der Kern der Doku sind eigentlich Selbstaufnahmen. Also Saquon hat eine Art Videotagebuch geführt seit vielen Jahren, in dem er selber sich aufnimmt, wie er in die Kamera spricht und Dinge erzählt, die ihn gerade beschäftigen, die ihm passiert sind. Und gleichzeitig gibt es dann ab einem gewissen Punkt ein Kamerateam, was dann ihn begleitet und immer wieder ihn filmt, und daraus zusammen ergibt sich ein Porträt eigentlich vor allen Dingen seiner letzten Zeit bei den Giants und der Wechsel zu den Eagles, wie das passiert ist. Und da ist eben der GM schön von den Giants, kommt da für mich als eine sehr, sehr negative Person rüber. Ja. Natürlich ist Film ist immer manipulativ, das ist eine Natur der Sache. Natürlich nimmt dieser Film auch ihn ein bisschen als Antagonisten zu Saquon, aber es gibt eben, also es ist erstaunlich, was in diesem Dokumentarfilm alles drin ist. Also es gibt Gespräche zwischen Saquon und Mara am Telefon, die sind komplett drin und sind zu hören, und du hörst halt, wie ein Owner, und eigentlich dürfen Owner und Spieler gar nicht Geschäftliches miteinander besprechen, da hat die NFL strenge Regeln. Und deswegen reden sie eher allgemeiner, aber Mara gibt ihm ganz klar zu verstehen, nein, du wirst hier nicht gehen. Ich werde dich auf jeden Fall behalten. Ich habe da meine Mittel, das zu tun. Aber das, was du hier verlangst an Geld, ist uns zu viel. Und die Summe, die er da wirklich verlangt und die sie ihm bieten, der Unterschied ist eigentlich gering im sportlichen Bereich, wenn man das vergleicht. Aber es geht eben auch darum, dass die Running Backs, so hart diese Position ist, gegenüber anderen Positionen hat wesentlich weniger Geld verdient. Da ist einfach etwas in die Schieflage geraten. Etwas, was sich hoffentlich irgendwie ändern wird, weil Running Backs ja gerade ein bisschen eine Renaissance erleben. Und das Run Game generell eine Renaissance erlebt. Und da hoffe ich, dass sich das wieder ein bisschen ausgleicht. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, ohne dass die Quarterback-Salaries wieder ein bisschen noch untergehen oder stagnieren oder.
Ein bisschen hat es das ja getan, ne? In dieser Offseason, in der sowohl Saquon Barkley als auch Derrick Henry die Franchise gewechselt haben, beide ja enorm erfolgreich dann waren. Ja. Ne, im Grunde hat das ja schon dazu geführt, dass die Wahrnehmung jetzt eine deutlich andere wieder ist als vor, ja, ein Jahr davor noch. Ne?
Ja, also es gibt ja, es ist schon auch Saquon, ist schon quasi der, so die Galionsfigur dieser Renaissance. Was eben auch was mit seinem Spielstil zusammen zu tun hat, der eben sehr modern ist und eben den Kontakt eher vermeidet und eher durch Schnelligkeit und so arbeitet, durch schnelle Cuts und so. Das ist er ist auf jeden Fall die Galionsfigur dafür, und diese Doku macht das auch so ein bisschen das klar irgendwie, dass er jemand ist, der sagt so, irgendeiner muss jetzt die Verantwortung übernehmen und ich mach das jetzt so. Und der stellt sich halt dahin und ist sich auch so der Wirkung bewusst, weil er sagt, nee Leute, es reicht jetzt. Und es gibt eine Szene, ich will nicht zu viel verraten, weil schaut euch das auf jeden Fall an, aber es gibt eine Szene, wo er über seinen kleinen, da füttert er seinen kleinen Sohn, oder er kümmert sich auf jeden Fall gerade, ich weiß nicht genau, was er gerade macht, aber er hat einen sehr, sehr kleinen Sohn, der ist da, lass ihn vielleicht eineinhalb sein oder so, oder ein Jahr alt. Und dann fragt einer der Reporter ihn, was würdest du machen, wenn der Football spielen will? Und dann denkt er auch schon nach und überlegt und sagt, ja, wenn er es unbedingt will, soll er Football spielen. Aber er wird mit Sicherheit kein Running Back. Das ist interessant, ne? Dass die Galionsfigur, das große leuchtende Beispiel der Running Backs, sportlich als auch aktivistisch, wenn du so willst, sagt selber, ich will nicht, dass mein Sohn Running Back wird. Und er erklärt die Gründe nicht, aber sie ergeben sich durch den Kontext eben. zu sagen, das ist so hart für den Körper, so hart für das auch mental, so hart und ja. Du wirst um dich herum sind lauter Leute, die besser bezahlt werden. Und das fühlt sich natürlich immer scheiße an. Auch wenn natürlich das, meine, jammern, ob man jetzt 11,5 Millionen oder 13,5 Millionen kriegt, das ist natürlich jammern auf hohem Niveau. Aber es geht ja einfach auch um eine Wertschätzung. Und das ist das, was ja auch immer wieder klar macht. Und es gibt immer wieder Momente, wo deswegen wird einem dieser Mensch, Saquon Barkley, wirklich kommt einem sehr nah. Und er wird einem sehr sympathisch, weil du halt merkst, dem geht es am Ende nicht um die Kohle, sondern es geht ihm am Ende darum, dass er das Gefühl hat, da ist ein Team, das will ihn haben. Die haben ihn nicht einfach und verbuchen ihn als, das ist einer von uns, sondern die wollen ihn haben, die wollen was mit ihm anfangen und die haben eine Vision für ihn und die haben den nötigen Respekt und der und das Verhalten ihm gegenüber, gerade von Schön, von dem GM, wirkt auf mich, zumindest durch diesen Film, wirklich respektlos teilweise. Also die Gespräche, die ins Leere laufen, einfach irgendwelche, die reden, also die scheinen ihn zu behandeln, als würden sie ihn nicht intellektuell ernst nehmen. Weil sie ja denken, naja, das
verrückt ist, ne? Ja.
Ja, was komplett verrückt ist. Und das ist wirklich, und das macht diese Doku sehr gut klar. Das ist ein wirklich unheimlich sehenswerter Film. Der ist auch bei der Prime, bei dem Angebot enthalten. Man kann aber auch den auch sich so mieten bei Amazon. Das ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Wie gesagt, stilistisch, der hat eine, finde ich, nicht gute Musik. Er fängt auch so ein bisschen hektisch an. Also ich hätte mir da von der Regie eine ganz andere, ernsthaftere Herangehensweise gewünscht, der Film so in der Mitte so hat. Aber so am Anfang und Ende hat es so ein bisschen Clip-Charakter, der weit hinter der Epik eines NFL-Film-Clips oder so zurückbleibt. Also das ist wirklich ein bisschen schwach. Aber trotzdem ist das ein sehr guter Film. Ja, Amazon macht da hier und da. Du hast es ganz kurz noch mal erzählt, diese Kelsey-Doku, die gab's ja da auch. Den fand ich auch damals sehr, sehr gut, diesen Film, genau.
Absolut.
Das ist so ein bisschen in dem Stil. Also die nehmen sich eine Person und gehen halt mit dem so mit und es kommt einem dann sehr, sehr nah. Und das bei Kelsey auch gut funktioniert und das ist hier bei Saquon eben auch so. Also wirklich ganz große Empfehlung, sehr sehenswerter Film und eben die Kultur der Giants ist am Arsch. Die haben ein Problem. Und dieses Team liegt mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen. Es war mal mein allererstes Lieblingsteam. Und es lag daran, wir haben uns ganz kurz darüber ausgetauscht, das ist nämlich lustig, weil es hat ein bisschen was mit unserem heutigen Thema zu tun. Ich habe nämlich heute Sönke gefragt, ich wusste es nicht mehr. Ich hatte das irgendwann mal recherchiert, aber ich wusste es nicht mehr. Ich habe gesagt, wann war denn eigentlich nochmal die erste richtige Halbzeitshow? Witzigerweise mit Pop-Act so, ja. Und es war, lustigerweise, du hast gesagt, 1991. Die Halbzeitshow, der Act war New Kids on the Block.
Yeah.
Und das Lustige ist, das war mein erster Super Bowl. Ich habe den nicht live gesehen, aber ich habe eine Videokassette ausgeliehen bekommen von einem Klassenkameraden, der den damals auf Video hatte. Und jetzt im Nachhinein konnte ich erst rekonstruieren, stimmt, der hatte das aufgenommen und diese Videokassette ging durch die Klasse, aber eigentlich nur wegen New Kids on the Block. Weil die Mädels wollten alle diesen Auftritt sehen, ja, weil das ja, ne, das war ein besonderer Auftritt und den wollten die gucken. Und ich erinnerte mich noch nicht mal mehr, lustigerweise gar nicht an diese Halbzeitshow. Meine Erinnerung ist ganz, ganz groß von der Nationalhymne, weil die nämlich gesungen wurde von Whitney Houston. Und das ist mir total drin geblieben. Deswegen Whitney Houston war für mich immer, ja.
Ja. Und das war ja auch die Zeit des zweiten Irakkriegs, ne? Oder des ersten Irakkriegs, ne?
Je nach Zählweise, genau.
Anmarschiert, genau, je nach Zählweise, ganz genau. Und das hatte nochmal so einen besonderen Pathos, glaube ich, ne? Das ist auch nochmal so. Ich kann mich an den Super Bowl jetzt leider nicht erinnern, aber wunderbar. Ich meine, Videokassette, die du natürlich leider nicht mehr hast, das wäre ja jetzt quasi pures Gold, wahrscheinlich mit der Originalstimme
von Nuglin. Sie hatte ein gelbes Etikett. Ich weiß noch, es war ein gelbes Etikett. Ich glaube, es war von Kodak eine. Und da stand halt so mit Kugelschreiber. Schon während das draufgeklebt war auf der Kassette, wo man dann gar keine Unterlage mehr hat, richtig? Mit Kugelschreiber draufgekritzelt. Super Bowl 25.
Wunderbar. Schade, oder? Ist das nicht schade, diesen Moment nochmal genießen zu dürfen? Wäre doch wirklich fantastisch, ne?
Ja. Da gewannen eben die Giants. Und deswegen waren damals ich habe nicht viel verstanden. Ich habe auch das mit den vier Downs, glaube ich, die ersten zwei Jahre danach auch nicht verstanden wirklich. Aber ich weiß noch, dass eben die Giants mir so sympathisch waren. Und dann hatte ich so eine Giants-Mütze damals. So. Da war ich so ein bisschen Giants-Fan. Ja. Deswegen sind die Giants so Ja, schon irgendwie nah oder so. Ich habe sie schon im Herzen. Deswegen wünsche ich denen so sehr ein funktionales Wesen irgendwie, dass das irgendwie funktioniert. Das ich glaube, die haben
ganz genauso. Ja.
Und mit Jackson Dart haben sie, glaube ich, ihren QB gefunden. Also Jackson Dart macht auf mich den Eindruck, das wird denen ihr Franchise Quarterback. Das auf jeden Fall.
Ja, und sie haben ja auch im letzten Draft gute Spieler sich geholt. Also sie machen ja nicht alles falsch. Und das kann man ja jetzt auch nicht sagen. Aber ja, letztlich wirkt immer so ein bisschen, als wäre man getrieben und würde ganz bestimmte Dinge eben nicht machen, wenn jeder sie erwartet oder wenn sie auch Sinn machen würden. Und man hätte Dable und Schön, also beide im Kollektiv, ganz sicher auch am Ende der letzten Saison ohne großes Federlesens entfernen können bei einer Bilanz von 3-14 und hätte das Ding auch von vorne spielen können, sag ich mal. Aber genau das hat man eben nicht getan. Und jetzt, man kommt halt immer wieder an diesen Punkt. Und deswegen wird sich so eine Kultur, wie soll sich so eine Kultur auch verändern? In dem Moment, wo du auch als Owner das Ganze auch mehrfach hintereinander spielst und immer erst den Trainer feuerst und dann den GM aber noch 2 Jahre drin lässt, um ihn dann auch wieder zu feuern. Und du machst es 3-mal hintereinander in dieser Art und Weise. Du musst doch auch mal daraus lernen, weil das hat dich ja nie einen Zentimeter nach vorne gebracht. Das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, was aber dann auch vielleicht ja einfach in dieser Franchise nicht funktioniert, womit wir wieder ein bisschen auch bei unserem Culture of Losing Thema ja wären, ne? Unser zweites Thema, wo wir ja viel über die Cleveland Browns gesprochen haben, genauso gut aber sicherlich auch in Ansätzen über die Giants oder auch über das andere New Yorker Team, die New York Jets, hätten sprechen können. Man kommt immer wieder an den gleichen Punkt und so ein Kulturwandel wirklich durchzuführen, da bedarf es eben auch vielleicht einmal eines Tabula Rasa. Kann man das so sagen? Ich meine, du machst gerade die Erfahrung mit den Chicago Bears, die ja jetzt, wenn wir auf die erste Halbzeit der Saison zurückgucken und das Thema Kulturwandel mir zumindest als eine von 3 Punkten einfallen, wo ich sagen würde, da kann man mit aller Vorsicht, die du ja selber auch angesprochen hast, aber hier kann man ja schon davon reden, dass sich Dinge zumindest kulturell auch in eine Richtung entwickeln, die nach vorne gewandt erscheint. Stimmst du dem zu?
Wahrscheinlich ja, definitiv.
Gar, aber erklär mir warum.
Ja, das ist ja das, was ja auch aus den, was du von den Bears auch hörst. Also, dass immer das ist eben das, was viele sagen, dass es ging jetzt gerade auch dieses Video rum von Peter Daletzky, der Trainer der Jugendnationalmannschaft in Deutschland, der Football-Jugendnationalmannschaft. Der auch in diesem einen Video so die ganze Zeit davon redet. Das Video ist, ich finde es ein bisschen, also großen Respekt vor ihm, aber ich finde das Video ein bisschen pathetisch. Aber es gibt, aber der die Aussage ist halt immer, dass dieses so, du kommst mit einer guten Culture immer weiter als mit irgendwie einem guten Athleten. So, weil du brauchst halt eine Culture, um das Ganze überhaupt irgendwie aufs Feld bringen zu können, weil du Culture oder Kultur eben in einem Team ganz viele Dinge beeinflusst und ganz viele Dinge Bedingen einer Kultur, die man in einem Team entwickelt. Und da sind eben große Teams, die große Erfolge davon tragen, sind oft eben da leuchtende Beispiele. Also die Chiefs haben eine hervorragende Teamkultur, also die so weit geht, dass sie mich schon nervt teilweise, weil sie irgendwelche Mitspieler, die sich scheiße im Straßenverkehr verhalten haben, um das mal zu umschreiben, vollkommen unkritisch abfeiern, wenn die wieder zurück sind, wo man dann so merkt, so Leute, ihr müsst ein bisschen die Außenkamera anmachen, weil die Leute sehen das von außen vielleicht ein bisschen anders als ihr. Aber das zeigt ja nur, wie sehr die in sich funktionieren. Und bei den Eagles ist es der Fall. Und es gibt eben jetzt dieses Gefühl bei den Bears. Und da ist es unheimlich wichtig, weil Chicago eben als einer der größten Sportmärkte der USA mit legendären Teams in allen möglichen Sportarten dort mit sehr vielen Misserfolgen zu tun hat. Und das hat sich witzigerweise dieses Jahr in allen Bereichen geändert. Also nicht nur im Football, sondern lustigerweise sind die Bulls auch wieder vorne in der NBA. Also so die ganzen Sportteams sind auf einmal irgendwie, funktionieren sehr gut, bis hin zu Eishockey und so. Und da hat irgendwas ist da passiert in dieser Stadt generell, was interessant ist. Ich kann jetzt nur wirklich über die Bears sprechen, aber da ist auch das, was von außen wahrgenommen wird, was journalistisch quasi rezipiert wird, als auch das, was die Spieler sagen, dass es einen Kulturunterschied gibt. Und es ist immer interessant, dass zum Beispiel diese Games, die sind im Moment noch, die gewinnen oft sehr, sehr dirty. Also es haut nicht alles richtig hin und irgendwie hobt man sich noch den Sieg so. Aber was Ben Johnson als Head Coach immer auch sagt, ist dann halt, naja, aber es geht halt darum, dass die lernen als Spieler, dass sie das schaffen können. Das ist jetzt viel wichtiger. Und er sagt auch einmal, es gibt ein Interview mit, was ich mit ihm mir angehört habe, wo ihn jemand fragt, wie gehen sie denn mit den Spielern um, die jetzt die Pässe fallen lassen? Also weil oft funktioniert der Quarterback nicht richtig und dann, wenn Caleb Williams mal auf einmal gut funktioniert in kürzeren Pässen, dann lassen auf einmal die Receiver die Bälle fallen, so. Und wie, was machen sie denn jetzt als Coach? Und er hat gesagt, er macht da gar nichts. Sondern die reden dann darüber und dann sagen sie so, das war jetzt das Game, das haken wir jetzt ab und es ist das nächste. Weil wie man fängt, wissen die alle. Ich muss denen nicht beibringen, wie man fängt. So. Ich muss aber erreichen, dass die sich darüber nicht ärgern, weil wenn du jemanden das Gefühl gibst, er macht einen Fehler, dann kannst du damit eben total ins Gegenteil hauen. Er meinte, in seiner Erfahrung, die er gemacht hat, ist, wenn du eine zu große Aufmerksamkeit auf Fehler legst, dann machst du die Sache oft nur schlimmer. Und das hat er so beschrieben, er hat es erlebt, als er hat gemeint, er war Quarterback-Positionscoach, er war Tight-End-Coach und er war, ich glaube, Receiver-Coach auch. Und er hat gemeint, er hat in all diesen Bereichen das erlebt. Wenn du zu großen Fokus darauf legst, bringt es nichts. Und das ist, glaube ich, dieses Ding, dass er ganz viel an diesen Dingen eben, er hat einfach eine Philosophie da reingebracht, die mit diesem Team sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat auch sehr clever so diesen Staff sich zusammengebaut. Also ein sehr, sehr interessant. Der ganze, es ist, man redet über Ben Johnson, aber letztendlich ist es der ganze Coaching-Staff, der wirklich extrem gut zusammengestellt ist und die da zu einem Kulturwandel führen. Es muss halt, dieser Kulturwandel ist da, der ist eindeutig da. Die Frage ist halt, wie weit trägt das? Also wie weit können die damit sportliche Erfolge, worum es ja am Ende geht, wir sind ja kein College, sondern ein Profiteam, wie weit können die es damit bringen? Das ist halt die Frage, das wird man sehen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was dieses Team dringend gebraucht hat, weil Chicago eben als eins der ältesten Gründungsmitglied der NFL, eins der ältesten Teams, die es gibt, 1920 gegründet, und da ist schon, die haben es schon verdient, halt ganz vorne mitzuspielen, finde ich. Und deswegen ist es natürlich eine ganz faszinierende, großartige Sache, was da alles so mit reinfließt, ja. Da ist definitiv sowas da, ein Kulturwandel, und das würde ich mir jetzt eben bei den Giants wünschen. Und da gibt's ja schon ein paar Kandidaten, gibt's ja schon ein paar Namen, die da genannt werden. Und das teilweise ist es ein bisschen absurd, aber manches klingt ganz interessant.
Ja.
Mal schauen.
Ich glaube, da ist, also Cliff Kingsbury ist, glaube ich, so der Name, der fällt, der, glaube ich, noch am, von der Argumentationskette wahrscheinlich noch am sinnvollsten erscheint, mit dem, was man als Spieler Material hat und wie der seine Offensive auch gestaltet. Das kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Was ich nicht hoffe, was passieren wird, was natürlich der erste Name ist, der immer rumgeistert, ist natürlich der von Olle Bill Belichick.
Nee.
Aber da müssen wir uns mal auch mal ehrlich machen. Naja, ich meine, es gibt, glaube ich, durchaus nennenswerte und auch ernstzunehmende Menschen, die behaupten, dass es denkbar ist. Ich würde das tatsächlich auch in das Reich der Fabeln verbannen. Aber, also wenn man es ernst meint zumindest. Aber das setzen wir jetzt immer voraus. Guck mal, vielleicht machen wir gerade wieder den Fehler, dass wir denken, die Giants müssen doch jetzt mal strategisch vorgehen und mal überlegen, was sie für einen Kader haben. Und welcher Coach könnte den langfristig oder mittelfristig auch zum Erfolg führen? Und ich habe also nicht den Eindruck, dass die Giants so funktionieren in den vergangenen
Jahren. Ja, das ist die Frage. Ja. Ich kann das, also Kingsbury wünsche ich den auch nicht. Also das ist jemand, der spektakulär ist und toll ist, aber der dann auch immer, also bisher hat er noch nie über lange Zeit funktioniert. Und das bringt dir wieder nichts, wenn du, wie bei Dable gab's das auch. Da gab's diese eine großartige Saison, sie kamen in die Playoffs, haben sie sogar ein Playoff-Spiel gewonnen?
Ja, die Giants gewonnen gegen die Vikings, ja, genau.
Ja, und das war so, und da dachte man auch, ja geil, mit Dable haben sie es jetzt so. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube ja, dass, also mein Money is on Joe Brady. Ich glaube, dass Brady der neue Head Coach der Giants wird.
Den nächsten
genau.
Koordinator der Bills. Ich meine, Dinge wiederholen sich ganz oft, ja auch in der NFL. Ich meine, es sind nur 32 Teams, das darf man immer nicht vergessen. Und da gibt's auch keinen, zu dem Team gehe ich nicht, weil die mögen wir nicht oder so. Sowas gibt's ja in der NFL nicht in dem Sinne oder nicht sehr oft in dem Sinne. Aber ja, Joe Brady ist aber natürlich, glaube ich, jemand, der sich am Ende des Jahres vielleicht, wer weiß es denn, den Job wird aussuchen können, wenn wir davon ausgehen, dass die Bills weiter erfolgreich sind, was ja jetzt auch nicht zwingend, was man immer nicht weiß. Es ist ja auch so ein Up-and-Down-Team, ne? Unser Thema, wo wir eingesetzt haben, man hat eben nicht diese dominanten Teams. Es ist spannend. Ich weiß gar nicht. Und das, wenn ich jetzt auf in der Rückschau, würde ich dir vollkommen zustimmen, Joe Brady als Top-Kandidaten oder auch hier, wie heißt er? Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Seahawks Offensive Coordinator. Ja, genau. Jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den. Aber natürlich, es sind immer die heißen Jungs, sage ich mal. Und was passiert denn, wenn in der zweiten Halbzeit der Saison plötzlich die Dinge einfach anders laufen, ne? Das Thema hatten wir ja mit Bobby Slowik vor 2 Jahren, der heiße Kandidat war, als er der Offensive Coordinator der Texans war, die auch da den Kulturwandel vollzogen haben. Und dann hatte er 6 Headcoach-Interviews und hat dann aber gesagt, ich bleib noch bei den Texans. Ja, dann blieben die Erfolge aus und letztlich ist er weder Offensive Coordinator der Texans, noch hat er einen Job in der NFL bekommen, ne? Aber zumindest keinen wichtig. Das sind immer so Dynamiken, ne?
Und ja, bei Kubiak. Kubiak, glaube ich, einfach, dass der ist zu frisch bei den Seahawks. Das wäre weird, ja, wenn er jetzt sofort. Das kann, deswegen ja, habe ich den aber irgendwie
dass
nicht.
Dass die mal maximal Erfolg haben, ne? Das ist ja durchaus möglich, ne? Dann ist sowas auch schnell passiert. Und dass man den anfragt, halte ich ja für sehr, sehr wahrscheinlich. Da werden die Giants aber auch nicht die einzige Franchise sein, die da anfragen wird, ne? Das ist schon so, ja, spannend. In jedem Fall. Auch was die Zukunft der Giants angeht, ne?
Ja, und ich war, wo wir gerade über Bills geredet haben. Was ist mit der Zukunft der Bills? Werden es die Bills dieses Jahr endlich in den Super Bowl schaffen? Gehören sie für dich zu den Favoriten, auch trotz, dass sie jetzt gerade gegen die Miami Dolphins verloren haben?
Ja. Die Bills verlieren ja gerne in der Regular Season mal 2, 3 Spiele, wo man sich nachher oder am Ende der Saison auch fragt. Und man kann es sich nicht erklären. Oder man findet auch niemanden, der es einem erklärt. Wenn du mich aus nostalgischen Gründen fragst und ich sag mal auch, die Sympathien sind durchaus bei den Bills, ob ich ihnen das gönnen würde, zu 100%. Ich würde mich maximal freuen, wenn dieses Team, was noch nie den Super Bowl gewonnen hat, obwohl es 4-mal in Folge ja auch im Super Bowl stand, was jetzt schon viele Monde her ist, wenn die Buffalo Bills und die Bills Mafia es tatsächlich schaffen würden, den Super Bowl zu gewinnen. Ob ich daran glaube, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht greifen. Ich kann in dieser Liga, im Moment sind es vielleicht die LA Rams, die ich vorne hätte, wie viele andere sicher auch, die jetzt gegen die Seahawks spielen, in einem tollen Battle um den ersten Platz in der NFC. Toll, wie die Patriots jetzt nach oben gekommen sind, aber trägt das wirklich weit, dann auch in den Playoffs? Sind die Bills da nicht doch das erfahrenere Team? Ich würde es mir unheimlich wünschen, aber ich vermute, da sind wir wahrscheinlich d'accord, dass es Josh Allen gelingt, Patrick Mahomes in den Playoffs zu schlagen und dann in diesen Super Bowl einzuziehen und dann ihn auch bitte zu gewinnen. Ich würde das wirklich großartig finden. Ob sie mein Super Bowl Favorit sind? Nein, das sind sie nicht. Mein Super Bowl Favorit, das kann man in der Halbzeit jetzt einfach auch mal sagen und ich bleibe dabei, was ich am Anfang der Saison gesagt habe, sind die Baltimore Ravens und sie bleiben es auch. Wie siehst du das?
Okay.
Wen hättest du da vor?
Ich weiß, ich glaube, wie gesagt, die Gruppe ist mindestens aus 6 Teams, die glaube ich eine vertretbare Chance haben, im Super Bowl zu stehen. Womit ich gerade versuchen will, ich versuche gerade eine Überleitung zu basteln,
ja,
um zu diesem nächsten Super Bowl eben zu kommen. Denn wenn die Bills es denn schaffen, was ich auch ihnen wünschen würde, Bills oder Ravens, im Prinzip würde ich mich über beide freuen, aber dieses Jahr wünsche ich es den Bills ein bisschen mehr, glaube ich.
Ja, das ist fair.
Aber obwohl eigentlich immer so die Ravens sind so mein AFC-Team so ein bisschen. Da habe ich aber leichte Sympathien für. Aber den Bills würde ich es dieses Jahr auf jeden Fall wünschen, womit sie, um wieder zum Thema Halbzeit zu kommen, womit sie im Super Bowl, wenn sie in den Super Bowl kommen, werden sie davon nicht viel mitbekommen von der Halbzeitshow, denn sie werden in der Zeit in der Kabine sitzen und dort irgendwelche Anpassungen zu machen, wo man immer diskutiert, ob das überhaupt irgendetwas bringt oder nicht. Und sie werden etwas nicht mitbekommen, was draußen passiert. Das will ich mal gerne über eine Halbzeit reden. Wir können jetzt über die nächste Super Bowl Halbzeit vor allen Dingen reden, aber eigentlich gilt es für alle Halbzeiten in der NFL. Bei der Halbzeitshow des nächsten Super Bowl ist Bad Bunny Ist der Pop-Act, wie ein Super Bowl-Act, sagt man einfach, ne? Genau.
Ja, richtig,
genau. Das ist Bad Bunny, das ist ein Rapper aus Puerto Rico, der, ich habe extra versucht, das möglichst spanisch auszusprechen, damit ich auch möglichst einmal peinlich klinge. Dankeschön. Weil er heißt eigentlich, er ist eigentlich im bürgerlichen Namen Benito Antonio Martinez Ocasio und ist wirklich ein Superstar. Das ist jemand, der, also das Lustige ist, dass Leute sich, also die Frage ist ja, die Wahl der NFL, dass die auf Bad Bunny gefallen ist. Ich habe ja persönlich, ich bin ein riesen Rap-Fan, ich bin ja, Hip-Hop ist, also US-Hip-Hop ist total mein Ding, aber ich war dieses Jahr tatsächlich dafür, dass Metallica es wird, weil ich finde, das wäre eigentlich ein perfekter Super Bowl Act und vor allen Dingen San Francisco, das wäre ideal gewesen. Aber nein, es ist Bad Bunny, das finde ich trotzdem gut. Es ist Kalifornien, da gehört der auch hin, weil es eben eine riesige Latino-Gemeinde in Kalifornien gibt. Der Name California sagt das eigentlich schon und Los Angeles und etc. Daher passt er prima dahin und es gab natürlich aber sofort Diskussionen und viel Gemecker. In der deutschen Fanszene war die häufigste Rezeption wer? Fragezeichen. Und dann kommen die Leute immer bei Social Media sehr, sehr schlau vor, wenn sie das sagen. In den USA wurde diese Debatte sofort politisiert. Wenn man die ganze politische Debatte mal rausnehmen oder dass Leute, die wie wir über 40 sind, sagen, wer, ist es eigentlich absurd, sich diese Frage überhaupt zu stellen, weil das ist einer der größten Superstars dieser Welt, wenn du dir die Abrufzahlen oder die Downloads anschaust bei Spotify oder so. Dieser Typ ist das ist Michael Jackson Level. Und nur weil wir heute in so segmentierten Bubbles leben, kriegen wir das nicht mit, als wenn man nicht in diesem Bubble drin ist. Dass ich in einem Bubble drin bin, den ich mit anderen Leuten, denen ich den Football Bubble teile, die aber nicht in meinem Bubble drin sind, ist mir aufgefallen bei der letzten Super Bowl Halbzeit Show mit Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ist für mich ich will jetzt nicht das Wort Idol benutzen, aber das ist wirklich jemand, der für mich eine Strahlkraft als Künstler hat, der ist nicht nur ein Rapper, das ist ein Künstler, der transzendiert dieses Rap-Label eigentlich. Und ich war sehr, sehr froh, dass er diese Show gemacht hat und sie war dementsprechend großartig, wenn man die Zeichen lesen kann.
Ja.
Und mir ist eben aufgefallen, mir ist eben aufgefallen durch die Rezeption damals nach dieser Super Bowl Show, dass viele Leute damit überhaupt nichts anfangen konnten und das in vielen Podcasts und vielen Sendungen in Deutschland, wohlgemerkt, die ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag und von Leuten, die ich wirklich schätze und sonst unheimlich gerne zuhöre, die zu hören, wie sie damit nichts anfangen konnten, nicht nur im Sinne von das Geschmäcklerische ist ja normal, aber sondern dass sie inhaltlich da gar nichts dechiffrieren konnten und so. Das hat mich sehr enttäuscht. Und das war letztendlich das ist der Ursprung dieses Podcasts, den ihr gerade alle hört. Weil damals habe ich beschlossen, ich muss etwas tun.
Ich muss was ändern.
Ich brauch so eine Art feuilletonistisches Ding. Das brauchen wir im Football. Das ist ganz wichtig, damit wir über sowas reden. Weil wir müssen darüber reden.
It's the culture, stupid.
Ja, ja. Genau. Ja. Weil es gehört dazu und es hat ganz viel mit Football zu tun. Weil Kendrick Lamar ist für viele Leute, für mich auch, absoluter Soundtrack zum Football. Ganz klar. Und das ist eben bei vielen Leuten, haben das überhaupt nicht am Schirm.
Ja.
Und das finde ich eine bemerkenswerte Geschichte, dass auch Bad Bunny diese Diskussion sofort hervorkommen. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich würde dich jetzt einmal fragen, was dein Eindruck ist. Nach Kendrick Lamar, der eine sehr politisierende Show da abgezogen hat, also das war ja voller politischer Symbolik und eindeutig gegen die Trump-Administration gerichtet in einzelnen Punkten. Es ist allerdings, man macht es sich auch ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, das ist jetzt gegen Trump. Letztendlich geht es gegen amerikanische Herrschaftsverhältnisse und Normalitäten auch teilweise. Jetzt im Folge dessen, im nächsten Jahr Bad Bunny zu holen. Man könnte sagen, schon wieder ein Rapper. Das ist, finde ich, das beste Argument gegen ihn. Wenn man sagt, wir hatten jetzt gerade einen Rapper, warum schon wieder ein Rapper? Dann finde ich, das ist auf dieser Ebene diskutiere ich gerne, weil das sehe ich tatsächlich ähnlich, obwohl ich Rap-Fan bin. Aber Was ist dein Eindruck? Ist diese Wahl dieses Acts rein auf diesen Erfolg und auf die Popularität von Bad Bunny zurückzuführen? Oder?
Auf jeden Fall.
Ja, oder genau. Oder ist das Kommunikation? Ist das Kommunikation, ja, was die NFL hier gerade kurz macht?
Ja, definitiv. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich...
Mach das.
Also ich habe diesen Super Bowl gesehen im Februar.
Ja.
Ich habe auch diese Halbzeitshow höflich mir angesehen. Ich gestehe frei, und das habe ich heute auch, ich erzähle auch gleich, warum ich das auch jetzt so referiere.
Ja.
Ich kann mit Rap tatsächlich erst seit diesem Jahr etwas mehr anfangen, was mit meinem jüngsten Sohn zu tun hat. Der mir
Shoutouts gehen sofort raus von meiner Stelle
100%, an deinen jüngsten Sohn. Mika, 100%. Heute habe ich die, ne, wir wussten ja, wir machen diese wunderbare Aufnahme hier zum Thema Halbzeit. Und ich habe mir unseren 19-jährigen Auszubildenden, den Jamie, auch hier, Shoutout, habe ihn gefragt, pass mal auf, Jamie, Halftime-Show, Kendrick Lamar, schilder mir mal in 120 Sekunden, warum das geil war. Und das hat er gemacht.
Schön.
Und der hat das wirklich, also so runtergebrochen, dass ich sofort verstanden habe, worum es ging. Deswegen auf das große Shoutout. Er hat mich auf die Dinge hingewiesen, die ich dann, und ich habe mir den heute Abend mit meiner Frau zusammen angesehen, nochmal diese 14 Minuten, die hatte den vorher noch nicht gesehen, diese Halftime-Show. Und diese Inszenierung, und es ist ja wie ein Kurzfilm letztlich, ja, der wirklich einen Anfang und ein Ende hat, der wirklich mit dieser PlayStation-Symbolik beginnt und am Ende mit Game Over endet, aber dazwischen noch so viel Politisches hat, mit hier Django Unchained Anleihen von Samuel L. Jackson beispielsweise, ja, mit Serena Williams, mit dem Crip Walk. So viele Zitate, die ja auch wichtig sind, die auch für die Sklaverei und das Entkommen der Schwarzen aus der Sklaverei wichtig sind. Hier 40 Acres and a Mule. Ne? Also das Versprechen an die Sklaven, dass man ihnen 40 Hektar Land und einen Esel gibt, und was man natürlich nie eingehalten hat, wie wir alle vermuten oder wissen. All diese Dinge, die dort erzählt wurden, ne? All das habe ich mir heute, und das gestehe ich auch gerne, heute angesehen und war wirklich, ich war fasziniert und begeistert und habe das so viel besser verstanden. Und jetzt zur Frage zurück. Das musste aber sein, dieser Exkurs.
Nein, dieser Exkurs. Ja, ich will diesen Exkurs kurz belohnen, weil was du mir gerade gesagt hast, das treibt mir Freudentränen in die Augen, weil das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte. Weil wenn man die verschiedenen kulturellen Aspekte der Kultur, die sich um und durch American Football entwickelt hat oder davon beeinflusst ist, wenn man das sieht, dann wird das the bigger picture, es wird immer größer. Ja, und wenn man den Zugriff, die Hip-Hop-Kultur auf American Football hat und umgekehrt, wenn man das durchdrungen hat, begriffen hat und sich das zumindest in Ansätzen irgendwie vor Augen geführt hat, dann weitet das unheimlich den Blick. Und du fängst auf einmal an, Dinge zu verstehen und auch andere Wertigkeiten zu sehen. So selbst diese Colin Kaepernick-Geschichte ist in einem ganz anderen Licht, wenn du das in diesem größeren Kontext siehst. Wenn du über das Ethnische, über das Schwarze hinausgehst, auf diese Hip-Hop-Kulturebene. Weil es ist einfach auch eine, so wie Rock'n'Roll eine Generation war, gibt es eine Hip-Hop-Generation. Und die hat ganz viel Einfluss durch die Spieler auf diese Liga. Politisch gesehen sind die teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind eindeutig Hip-Hop, sind aber wählen republikanisch. Das gibt es. Aber es gibt eben auch selbst Leute, die republikanisch wählen, aus vielerlei Gründen, weil sie Millionäre sind zum Beispiel, und trotzdem aber das diskutieren können, was Kendrick da machte. Und du hast es eben beschrieben wie ein Kurzfilm. Ja, ich vergleiche das immer, das ist halt, Kendricks Shows sind wie Theater eigentlich. Also es gibt wie Theateraufführungen. Und es gibt verschiedene Konzerte. Du kannst das auch mal, wenn man da Interesse hat, kann man sich das auch bei YouTube angucken. Kendrick Lamar Live-Shows haben was sehr Theatrales. Das sind halt eben Shows. Und deswegen war er wie gemacht für diese Sache. Ja. Und deswegen, weil du das gerade erzählt hast, weil das Tolle ist. Und weil wenn man eben damit, dass man, wenn man da keinen Zugang hat, ist das ja vollkommen normal. Die Frage ist ja immer, wie wächst du damit auf? Wir sind ein paar Jahre auseinander, jetzt nicht so mächtig viel, aber schon ein paar Jahre. Ich bin mit Hip-Hop groß geworden, schon weil meine Mutter die Platte von Grandmaster Flash, The Message, hatte und das Kind gespielt hat. Also das lief schon in den 80ern, als ich ein kleiner Junge war, lief bei uns zu Hause zwar nur eine Platte, aber es lief Hip-Hop. Und ich bin da so reingewachsen schon in den 90ern und war so in den 90ern so aktiv und so und war so auf Veranstaltungen. Das war so meine Teenagerzeit, war halt Hip-Hop. Das heißt, bei mir ist das bis heute drin. Ich habe da direkt einen Zugang zu. Und andere Leute haben natürlich ganz andere kulturelle Wege. Das hat oft was ja was am Anfang letztendlich mit Musikgeschmack zu tun, wie man sich dahin bewegt. Und alle Seiten haben ja, genau wie Country Music ja auch, haben ganz viel Einfluss auf diese Popkultur in den USA, die wiederum natürlich die NFL stark beeinflusst. Aber dass eben die NFL sich entscheidet, mit Künstlern vor allen Dingen zusammenzuarbeiten, die, und das ist ja das Interessante, die als, zumindest mal als kritisch oder sogar im Gegensatz zur derzeitigen Administration gesehen werden, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und diesen Punkt kann man nur erkennen, wenn man das versucht, so sich zu öffnen. So, wenn man, das ist das, was ich jedem raten würde, wenn ihr euch Bad Bunny anguckt. Und ich bin jetzt kein riesen Bad Bunny Fan. Ich habe lustigerweise bei Spotify geguckt, ob ich irgendeinen Song von ihm gespeichert habe. Habe ich nicht. Ich weiß, wer er ist, so. Aber ich habe keinen einzigen Song von ihm gespeichert. Das heißt, ich bin jetzt auch kein Fan oder sowas. Und für mich wird die Halbzeitshow auch dadurch relativ neu sein. Ich habe ihn nicht so als Schirm, aber nicht so groß auf dem Schirm als Künstler. Weil das Ding ist, wenn euch das spanisch vorkommt, was ihr da macht.
Ach, der dann, Wortwitz. Da war er wieder.
Ich habe mich nicht überlegt, ist mir gerade passiert. Dann,
wunderbar.
Dann geht dem nach. Also nicht irgendwie sagen, es hat nichts zu tun, weil das ist nicht, es wird dort nicht so sein, dass das ohne Chiffrierung ist, sondern wir werden eine Chiffre sehen. Wir werden eine Art von Darstellung sehen, weil es kommt nicht. Weil das Ding ist ja, selbst wenn die Absicht nicht eine politische ist, ist das Ereignis politisch. Weil die hispano-amerikanische Community in den ganzen USA gerade unter einem massiven Druck steht durch die Verschärfung der Einwandererpolitik. Und ihr kriegt das alle mit aus den Ebenen, aus den Medien, dass es eben durch ICE und so, durch diese fast schon paramilitärisch mittlerweile organisierte Einheit, die wollen halt illegale Einwanderer aufsammeln und wonach sie aber schauen, letztendlich sind ethnische Merkmale. Und da geht's halt auch eben darum, dass Hispanoamerikaner, die teilweise eben seit zig Generationen schon in den USA leben, dort vor allen Dingen kontrolliert werden. Und das heißt, die Wahrnehmung ist halt natürlich ganz klar für jeden irgendwie latinostämmigen Amerikaner oder irgendwie spanisch, also Hispanoamerikaner, der irgendwie mit spanischen Namen oder so, dass die natürlich alle eine Markierung gerade haben. Die sind alle, werden wahrgenommen als verdächtig oder als etwas, was kontrolliert werden muss, wo man genau schauen muss, darf jetzt da sein. Deswegen ist es ja auch gerade auch spannend, kurzer Seitenexkurs, dass so viele Latino Quarterbacks vom College gerade nachkommen. Sehr spannendes Thema, wo man es teilweise nur am Namen so merkt. Ja, oder Pavia, Diego Pavia.
Ja.
Der sind einfach, es kommen Leute nach, es kommen immer mehr da auch spielen nach. Das heißt, dieses Thema Hispanoamerikaner wird auch in der NFL immer, immer größer werden. Und die NFL, das ist mein Gefühl, weiß, dass ihre Spieler und ihre Fangemeinde sehr, sehr divers ist und dass sie einfach da sich kulturell mit den Dingen verbünden muss, die diesen Leuten gegenüber dieser Mehrheit ihrer Spieler und ihrer Zuschauer oder so letztendlich wohlgesonnen ist oder zugewandt ist. Das ist mein Eindruck.
Sie tut das ja sehr offensiv. Und da wollte ich auch nochmal drauf zurück, ne? Kendrick Lamar wurde ja am 8. September und damit sehr, sehr früh vor dem Super Bowl, sonst ist es immer eher 2 Monate später, schon veröffentlicht, dass er derjenige ist. Da war Donald Trump übrigens noch gar nicht gewählt. Das muss man vielleicht auch nochmal klar machen, dass man dann natürlich die Fähigkeit besitzt, sagen wir mal, durchaus darauf zu reagieren, wie die politische Situation sich darstellt und dann eben eine Show oder eine Geschichte zu erzählen, die man, wenn man gut hinguckt und wenn man ein Auge dafür hat, und manchmal braucht man eben länger, so ich heute zum Beispiel, dass man dann sehr wohl das auch als Kritik an der herrschenden, ne, Donald Trump ist 3 Wochen vorher ins Amt gewählt worden, das auch direkt politisch einschätzen kann. Man kann es als Show sehen, aber wenn man Amerikaner ist, dann konnte man das viele Dinge nicht sehen. Ich glaube, das ist vielleicht so der Punkt. Und letztlich ist die NFL in der Lage durch Bad Bunny, du hattest mich das eben gefragt, es ist ja im Grunde wie eine Fortsetzung, ohne eine Fortsetzung zu sein. Es nimmt den Bogen wieder auf. Man hat mit Kendrick Lamar eine gewisse Wirkung erzielt. Das Ganze hatte ja eine politisierende Wirkung und ist jetzt eben nicht hingegangen und hat gesagt, ja komm, beim nächsten Mal gucken wir mal, da machen wir so ein bisschen hier, da machen wir das mal ein bisschen unpolitischer und gehen vielleicht mehr so wieder ins musikale Spannende oder so. Nein, man ist hingegangen und hat gesagt, wisst ihr was? Wir haben ja einen absoluten Mega-Weltstar und ich finde, ich unterstütze das vorbehaltlos und rufe jeden dazu auf, sich das bitte anzugucken. Und ob ich in meinem Leben bewusst einen Song von Bad Bunny gehört, auch nur gehört habe? Nein, habe ich nicht. Werde ich mir die Halftime angucken? Unbedingt. Ich werde sie mir sogar danach nochmal einzeln ansehen, weil so ist sie ja nur Teil der Halbzeitshow, also Teil der Halbzeit, eigentlich aber dafür ein viel zu wichtiges Ereignis, wie ich ja jetzt im Nachhinein bei Kendrick Lamar feststellen durfte. Und ich glaube, dass es eine Fortsetzung ist, was ich mich eher frage, deswegen stelle mal eine Frage zurück, wie mag das für Bad Bunny sein? Weil es wird ja eine gewisse Erwartungshaltung damit sicherlich auch verbunden sein. Kendrick Lamar entweder in Dingen nachzufolgen, klar ist das thematisch anders, hispanisch-amerikanisch und die schwarze Kultur, die wir jetzt im letzten Jahr oder im Februar gesehen haben. Aber dennoch ist ja die Richtung, die Kendrick vorgegeben hat, glaube ich, sehr stilprägend gewesen. Und jeder erwartet ja ein politisches Statement. Oder siehst du das anders?
Naja, es ist ja alleine seine Identität als Puerto Ricaner ist quasi schon sofort ein Statement, weil das Ding ist ja, Puerto Ricaner sind Amerikaner. Das sind US-Amerikaner, das vergessen viele immer. Das sind keine Einwanderer, sondern das sind Amerikaner. Puerto Rico ist kein Bundesstaat, aber ein Protektorat der USA. Was ist nochmal der offizielle Titel? Das hatte ich extra recherchiert und habe es jetzt vergessen.
Ja, aber Protektorat trifft es, glaube ich. Aber
es ist genau, die dürfen auch jetzt, die wählen nicht bei der Präsidentschaftswahl zum Beispiel mit, aber sie sind US-Amerikaner. Richtig. Ja, so. Das heißt,
sie bezahlen auch mit dem US-Dollar, meine ich. Ich meine,
das zum Beispiel. So. Ja. Und deswegen der Mann ist Amerikaner. Das ist nämlich das Ding. Das ist ein Amerikaner. Und es wird immer so, in der Rezeption wird dann so getan, als ist er irgendein Musiker aus Mittelamerika. So. Und das ist dann, das stimmt natürlich geografisch gesehen, aber das stimmt halt nicht politisch gesehen. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dass ihn, also Druck ist natürlich da und es wird ihm sehr bewusst sein, aber ich meine, der ist nicht dumm und der wird sich das schon denken, dass das eben nochmal ein Plus an Popularität gibt, wie es auch bei Kendrick letztendlich so war. Und ich glaube, das ist halt das, was natürlich die NFL, das ist ja das Faszinierende, was die NFL für eine kulturelle Breitenwirkung hat, dass du selbst, wenn du ein Megastar bist, wie Bad Bunny oder wie Kendrick Lamar, selbst dann kannst du noch mit der NFL neue Märkte erschließen oder neue Fans gewinnen. Ja. Das ist tatsächlich möglich. Und das ist das Faszinierende daran, oder das, was mich daran so interessiert, oder was ich daran so interessant finde, darüber nachzudenken, weil es ist halt, ich meine, dass ich weiß nicht, ob diese Kendrick Lamar Tour, die jetzt in Deutschland war, nach dem Super Bowl, die so komplett ausverkauft war und die Videos, also ich weiß nicht, wenn man das nicht weiß, ist die Videos von den Lamar Konzerten in Köln zum Beispiel sind um die Welt gegangen. Also im amerikanischen Twitter wurden die Videos geteilt, wie die Kölner in dieser riesen Access Arena abgegangen sind auf Kendrick Lamar. Die haben einfach alle getanzt und es war eine riesige Stimmung und das ist, die Amerikaner sind so dominant sie in ihrer Kultur nach außen auftreten auf der Welt, sind sie trotzdem eher zurückhaltend. Also was als Konzertbesucher zum Beispiel. Also in dieser großen Menge sind die eher zurückhaltend. Genau, auch beim College Football ist noch ein bisschen ein Unterschied, aber in der NFL, das Publikum ist, deswegen gibt's ja auch immer wieder dann, wenn dann irgendwie das deutsche Publikum da so rumsingt oder was weiß ich, wird das ja dann auch gezeigt. Alle finden das interessant. Das ist einfach ein anderes Verhalten in der Masse so. Und deswegen wurden auch diese Lamar-Videos da so, sind da sehr, sehr aufgefallen. Und das ist einfach eine Und ich bin halt gespannt, was mit Bad Bunny dann quasi passiert ist, wie sich das nochmal doch mal potenziert. Und ich bin auch gespannt, wie Trump, wenn er denn darauf reagiert, wie er darauf reagiert. Also es gibt immer mehr Anzeichen, dass so ein bisschen, es ist ja, man darf das auch nicht so sehr an der Figur Trump festmachen. Das ist eigentlich irrelevant. Der ist eine Charaktermaske, der, du kannst das austauschen. Das Besondere ist eher, dass er diese Bindungsfähigkeit hat, so viele Leute an sich zu binden und damit Wahlen zu gewinnen. Er ist allerdings immer dann, wenn er versucht, anderen zu helfen, deren Wahlen zu gewinnen, funktioniert das nicht. Das ist ziemlich interessant.
Das haben wir gerade wieder festgestellt, ne?
Ja, genau. Das ist eine ziemlich interessante Beobachtung, weil es hat schon sehr, sehr viel mit seiner Figur zu tun und eben mit, in den USA sind in der Politik mittlerweile sehr polarisierende, was heißt nur mittlerweile, das gab es immer wieder, aber sehr polarisierende Figuren, die so auftreten, als sich nicht mit der Obrigkeit abfinden wollen, die sind immer sehr, sehr beliebt. Und das ist dann ein bisschen apolitisch. Also Trump wird vor allen Dingen aus sehr apolitischen Gründen eigentlich gewählt. Weil man es einfach geil findet, dass da jemand ankommt. Und du merkst auch gerade, wie die einzelnen Demokraten wie Gavin Newsom das so ein bisschen kopieren, um so ein bisschen diese,
ja, klar, ja,
das Gleiche einfach zu bieten. Und das letztendlich, witzigerweise, ist ja genau das auch die gleiche Faszination, die von so jemandem wie Kendrick Lamar ausgeht. Eine gewisse Rebellion. So, ja. Das sind eigentlich ähnliche Merkmale, die sich dann finden lassen bei all diesen Dingen. Das war auch genauso die Faszination für Kaepernick. Dass da jemand einer ist, der sagt, ich mache das nicht mehr weiter. Das ist ein uramerikanischer Mythos. Dass einer sagt, stopp, so. Wir haben gerade über Saquon geredet. Das ist das Gleiche. Der sagt so, ich bin Running Back, aber ich verdiene jetzt so und so viel. So. Und das ist etwas, wo dann ein bisschen eine Entpolitisierung stattfindet, da von einer Faszination für diese Persönlichkeit ist. Und das ist eben bei Trump der Fall. Aber es gibt natürlich, was Trump so mitzieht, ist eben diese Autoritäre. Und ich würde das gar nicht mal das Rechte nennen. Ich glaube, dass rechts und links oder konservativ und progressiv, um mal bessere Begriffe zu verwenden, das ist immer eine Wellenbewegung. Das wechselt sich immer ab. Das ist ein Merkmal aller Demokratien und das ist in den USA, wird es auch immer so sein, dass sich da Republikaner und Demokraten, die auch witzigerweise mal umgekehrt, also die Demokraten waren mal konservativ und Republikaner waren mal progressiv. Das hat sich dann irgendwann geändert. Das heißt, es gibt immer ein Hin und Her. Und das ist eigentlich normal. Aber was gerade durch Trump hochgeschwemmt wird, ist eine Untergruppe dieser Konservativen, die teilweise aber auch früher mal aus dem progressiven Lager stammen. Was auch wieder zeigt, dass die eigentlich aideologisch sind, sondern deren einzige Ideologie ist der Autoritarismus, also autoritär zu sein. Gewisse demokratische Dinge, die sie als Hindernisse empfinden, auszuschalten. Und das ist der eigentliche Kulturkampf, der da gerade stattfindet. Das Ganze ethnisch aufzuladen oder so, ist ein komplette Nebelkerzen. Was in Wirklichkeit stattfindet, ist ein Kampf zwischen Leuten, die autoritäre Strukturen wollen und USA autoritär, aber wirtschaftsliberal organisieren wollen. Und da ist einer der zentralen Namen ist Peter Thiel zum Beispiel. Und dann gibt es halt eben andere, die dann eben eher an staatliche Organisationen glauben. Und das ist der eigentliche Kampf. Und da habe ich den Eindruck, übernimmt die NFL Position. Die NFL schlägt sich auf die Seite der Leute, die gegen diesen Autoritarismus vorgehen, weil sie irgendwie vermutet, darin Machtverlust zu erleiden. Das ist wäre jetzt meine These.
Und nicht zu Unrecht. Ich denke
mal, nicht zu Unrecht.
Nicht zu Unrecht.
Aber ja. Und darauf will ich, und ich will jetzt keinen Monolog halten, aber ich muss kurz den Gedanken zu Ende führen. Man merkt es auch daran, ja, wie sehr sie Taylor Swift immer wieder featuren, natürlich, weil sie ein Massenphänomen ist, Taylor Swift, aber Taylor Swift ist auch eine ausgesprochene Kritikerin der amerikanischen Rechten. In ihrem Dafürsprechen für verschiedene Rechte von Minderheiten, für Homosexuelle und all diese Sachen. Das heißt, sie wird wahrgenommen als eine Liberale, Liberal, Woke oder was auch immer, diese ganzen Worthülsen, die man dafür gebaut hat, eben in diesem Diskurs. Aber die NFL zeigt sich unheimlich liebend gern mit ihr. Und ich verstehe, dass das Leute nervt. Aber da steckt mehr dahinter. Es geht darum, sich diese Masse, die hinter so Leuten wie Taylor Swift oder Bad Bunny steht, es geht darum, sich die zu sichern als Verbündete, in einem Konflikt mit einer autoritär immer stärker werdenden Gruppierung von Menschen, die einfach etwas anderes wollen. Und du siehst das gerade ganz aktuell, zum Beispiel an diesem ISBN-Deal. Wer da tiefer einsteigen möchte, sollte sich unsere Folge 1 mal anhören. Streams are my reality. Da geht es um genau diesen Deal mit Disney und ISBN. Weil in jüngster Zeit, ihr habt das vielleicht mitbekommen, beschweren sich nämlich viele Leute darüber. Wir hatten nämlich auch darüber geredet in der ersten Folge, dass dieses Monday Night Football, so heißt es offiziell, dass die Rechte bei ISBN liegen. Und da ging es eben dann darum, wo läuft das jetzt? Und auf YouTube TV, wo früher immer ganz viel lief, läuft jetzt kein Monday Night Football mehr. Und viele Leute gucken sich NFL vor allen Dingen über YouTube TV an und müssen jetzt aber extra, um jetzt extra das Monday Night Game zu sehen, brauchen sie extra ISBN. Und das ist eigentlich ein Machtkampf von Disney gegen Google. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Dass Disney versucht, die Kunden dazu zu bewegen, dass sie lieber die Disney-Produkte sich dann dafür entscheiden und für die ISBN-Sachen. Und deswegen enthalten sie verschiedene Dinge dem eigentlichen Partner YouTube TV, den sie hatten, enthalten sie dem vor. Und das ist das, was ihr vielleicht gerade so mitbekommen habt, dass ganz viele Leute meckern, hey, ich kann überhaupt nicht Monday Night Football gucken, scheiß YouTube und Disney. Was nämlich dahinter steckt, ist ein Konflikt, mit dem Trump tatsächlich was zu tun hat, beziehungsweise die verschiedenen Behörden in der US-Regierung. Dieser Deal von Disney und ESPN, diesen Deal, den die NFL eindeutig will oder vor allen Dingen auch ESPN eindeutig braucht, dieser Deal muss abgesegnet werden von verschiedenen Behörden der US-Regierung, die natürlich Trump unterstehen. Und Trump lässt immer wieder mal auch die Muskeln spielen, dass er darüber entscheiden kann, ob dieser Deal zustande kommt. So, damit hat er...
Große Dealmaker.
Genau, große Dealmaker. Und das heißt, er ist derjenige, der zum Beispiel, ihr habt das auch vielleicht mitbekommen mit dem Talkshow-Host, mit Jim Kimmel.
Kimmel,
der für kurze Zeit, jetzt ist er witzigerweise wieder im Job, aber kurze Zeit rausgeflogen war aufgrund seiner Kritik an Trump. Auch das war ein vorauseilender Gehorsam des Senders gegenüber der Trump-Regierung wegen dieses Deals. Würde es diesen Disney-ISBN-Deal gerade nicht geben, weil der ist ja akut, also der findet quasi statt, während wir reden, weil man muss die einzelnen Punkte verhandeln, es wird überprüft, es geht gerade durch verschiedene Gremien hindurch. Wäre dieser Deal gerade nicht akut, wäre Kimmel nie im Leben rausgeflogen. Das hat man nur gemacht, um zu signalisieren, ey, jetzt gefährde man nicht hier unser Geschäft, was wir gerade machen. Und so wirkt dann Trump auf die Unterhaltungsindustrie und damit auch indirekt auf die NFL. Und damit gibt es eben diesen Gegensatz an Interessen zwischen NFL und der Trump-Administration, beziehungsweise den Leuten, die ideologisch hinter und neben Trump stehen. Und das ist nicht unbedingt die Republikanische Partei, aber das ist so da gehört eine gewisse Schicht von Billionären, und ihr kennt das auch vielleicht alle, wie sich da, es gibt diese sehr peinlichen Videos, wie die ganzen Chefs von Apple und Google und was weiß ich nicht, alles sich da.
Wie sie ihm alle denken und die Speicher ja, lecker.
Das, ja, ich das meine, ist das, ist, das erinnert mich an Sowjetunion. Das wirkt wie Politbüro,
ja.
Ne?
Ja, dass die da. Schlimmer sogar. Ich glaube, das ist im Grunde wie eine Karikatur. Das ist wirklich, also, das ist ja eigentlich Satire. Es kommt rüber wie Satire, ist aber brutaler Ernst und gefährdet ja letztlich, wie du es ja auch ausgeführt hast, letztlich geht es an die Wurzel des überhaupt der Unterhaltungsindustrie im größten, ja, im weitesten Sinne dann. Und die NFL, gebe ich dir total recht, versteht sich hier als Speerspitze, und für mich in meiner Wahrnehmung, und ich spreche ja auch mit Menschen, die jetzt nicht unbedingt der NFL so zugetan sind, vielleicht meine Frau zum Beispiel, die aber sagt, und in dem Punkt hoffe ich, dass die NFL ihre Machtposition, die sie absolut hat und die sie ja auch signalisiert, eben durch die Wahl ihrer Halftime-Shows oder ähnliches mehr, auch in den Endzonen, dass da noch Choose Love stehen kann, mhm, obwohl Donald Trump sowas liebend gern verbieten würde. Da kann man sich, glaube ich, sehr sicher sein, wenn man sich anguckt, was sonst so im politischen Raum passiert, dass die NFL die letzte Bastion ist. Das ist vielleicht jetzt sehr pathetisch, aber doch, so nehme ich es wahr, die letzte Bastion ist, um dieses Autoritäre, um diesem Autoritären entgegenzustehen. Und am Ende diesen Kulturkampf, den ja nicht die NFL angefangen hat, muss man mal klar sagen, diesen Kulturkampf am Ende des Tages auch zu gewinnen oder das Ganze zu einem guten Ende zu führen. Vielleicht kann man das so formulieren.
Die NFL ist, die NFL ist definitiv ein Schlachtfeld, in der es darum geht. Und da gibt es natürlich, und so wie jede positive Bewegung immer Pendelausschläge in eine zu extreme Richtung hat. Also für mich das beste Beispiel ist das Washington Football Team. So hießen sie mal für ein Jahr, was ich übrigens einen ziemlich coolen Namen fand, ehrlich gesagt. Der alte Name Redskins, der ein eindeutiges Schimpfwort ist, da gab es sehr lange Zeit Proteste und immer wieder Kritik daran und da gab es auch Druck von der Liga und auch von Sponsoren, diesen Namen zu ändern. Ihr kennt die Geschichte alle. Das Problem ist, den Namen zu ändern, fand ich eine richtige Sache. Das Logo zu ändern, schwierig, weil das auch von einem indigenen Künstler war und ich finde, da gibt es zahlreiche Teams, die mit Symbolik von Native Americans arbeiten in irgendeiner Form. Und das ist nicht so, dass das Problem ist immer, es hängt immer ein bisschen davon ab, welches Verhältnis die verschiedenen Teams jeweils mit der lokalen indigenen Bevölkerung beziehungsweise oft sind es ja gar nicht mal die Indigenen aus dieser Gegend, sondern da, wo sie mal hin vertrieben wurden. Ja, das sind oft die wenigsten Amerikaner von Native American Ursprung leben heute noch in Gebieten, wo ihre Vorfahren mal gelebt haben. Die sind nämlich einfach quer hin und her geschoben worden damals. Aber es hängt immer sehr davon ab, wie das Verhältnis zu denen ist. Es gibt Teams, wo sie sich vor Ort da sehr drum gekümmert haben und wo es irgendwie eine Zusammenarbeit gibt in irgendeiner Form. Und da gibt es Teams, wo das nicht so ist. Und bei dieses Washington, da war immer die Frage, behält man überhaupt irgendwas von bei? Und die haben so einen totalen Clean Slate gemacht und wollten halt mit dieser indigenen Symbolik gar nichts mehr zu tun haben, weil es auch die Fans gab, die sich verkleideten, was ich verstehen kann, als kritisch angesehen wurde, von viele gesagt haben, das sind traditionelle Sachen, das ist nicht für eure Belustigung. So, das ist auch nicht so, dass das jemand im Original nachgemacht hat, sondern es war so ein bisschen veralbernd immer. Das verstehe ich auch. Trotzdem dieses Logo zu entfernen und diese komplette Sache zu entfernen, dann in Commanders zu gehen, die Farben zu behalten, fand ich immer eine sehr schlechte Lösung. Also es gab damals ja verschiedene Vorschläge. Der eine war Warriors. Und dann hätte man quasi das Ding behalten so ein bisschen und wäre damit anders umgegangen. Das hätte ich ehrlicher gefunden als jetzt dieses extrem amerikanische Commanders, weil halt Washington ein Commander war. Also das ist so, das finde ich immer noch sehr, sehr lieblos. Und das ist natürlich eine schwache Argumentation gewesen, ist für mich so ein Pendelausschlag in eine zu extreme Reaktion auf etwas. Und wo es auch irgendwie, wo ich nicht weiß, für wen das wirklich war, diese Änderung. Gleichzeitig ist das, dieses Schlachtfeld wird, diese Wunde ist, wird offen gehalten. Also weil Trump hat gerade in jüngster Zeit, der immer wieder sagt, die Commanders sollen bitte sich wieder Redskins nennen. Das sagt er, glaube ich, alle 4 Wochen, wenn er irgendwo befragt wird. Der nutzt natürlich die NFL, die Popularität der NFL nutzt er für sich auch. Er will, dass die, also im Moment ist es ein bisschen spaßeshalber, aber es wird am Ende, wird es durchaus eine ernste Bestrebung sein, dass die Commanders ihr neues Stadion nach ihm benennen. Das ist ein Wunsch, den er ganz klar geäußert hat.
Genau, würde ich auch ernst nehmen, auf jeden Fall.
Ja, er war jetzt auch vor kurzem, ich meine, Fox hat ihn ja in die Sendung reingenommen jetzt beim letzten Game. Er saß bei Detroit, die zu Gast waren. Saß er damit rum und durfte dann da politisches Zeug reden mit einem zur besten Sendezeit, was ich auch echt schwierig fand. Und lustigerweise sind die Leute, die immer sonst sagen, Politik und Sport trennen bitte, finden das dann wiederum super. Das ist ja dann oft so.
Sein Heimatsender.
Und das fand ich eben das fand ich ein bisschen schwierig, aber gut, geschenkt. Aber er versucht eben in der NFL wirklich Einfluss auszuüben. Und jetzt im Moment versucht das über die Commanders, weil er irgendwie sagt, okay, das ist ja mal das Washington, das ist das Team der Stadt, in der ich regiere. Und versucht darüber so ein bisschen Druck auszuüben. Das heißt, er versucht da schon irgendwie sich reinzumischen. Er versucht schon auf die NFL irgendwie einzuwirken. Die Frage, weil du gerade gesagt hast, die sind eine Bastion. Also ich glaube, man darf das auch nicht so heldenhaft sehen, weil ich glaube schon, der Großteil ist auch einfach ein Lebenserhalt. Also, dass man einfach sagt, wir wissen, was unser Publikum ist. Wir wissen, was unser Publikum will. und wir wissen, was unsere Spieler wollen und was unsere Spieler sind. So. Das heißt, eine gewisse Sensibilität zu haben für ethnische Minderheiten ist für die NFL sehr, sehr wichtig, weil das auch von Spielerseite gefordert wurde und gelebt wird einfach. Es gibt eine gelebte Selbstverständlichkeit afroamerikanischen Lebens in der NFL. Das ist einfach so. Das heißt, wenn du dem anfängst, da ein Gefühl von was es mal gab, eindeutig. Ich meine, die NFL hat selber eine rassistische Geschichte. Die AFL, was wir nicht wissen, der Vorläufer der AFC. Die AFL war deswegen so erfolgreich am Anfang als Konkurrenz zur NFL, weil die AFL viel mehr schwarze Spieler hatte. Ganz viele schwarze Quarterbacks durften in der AFL starten, in der NFL nicht mehr. Die NFL fing mal an mit vielen schwarzen Spielern, hat das irgendwann so klammheimlich so Stück für Stück wieder, weil verschiedene Owner das wollten, wegen der Fernsehrechte im Süden, wurde das dann Stück für Stück reduziert. Und da ist die AFL genau in diese Lücke reingestoßen. Da gibt's sehr interessante Dokus zu. Da machen wir auch irgendwann auf jeden Fall nochmal eine thematische Sendung zu. Genau, das haben wir auf dem Zettel.
Ebenso wie zu Colin Kaepernick übrigens, ja?
Genau.
Wir da anteasern,
das können wir alles machen. Und es ist so eine, das heißt, das geschieht nicht aus einer Gutherzigkeit oder so, ja? Das ist nicht, das ist ja, Business. Genau. Nee. Aber es ist eine Business-Entscheidung, ja, genau. Die letztendlich also, am Ende
geht's darum, Geld zu
mir lieber ist als die andere. Und die Frage ist für mich immer, wie sehr ist es eigentlich an der Figur Roger Goodell festzumachen?
Sehr gute Frage, die ich mir übrigens auch gestellt habe.
Ja, was ist, wenn der verschwindet jetzt? Ich meine, irgendwann wird er weg sein. Ja, das heißt, irgendwann, was ist, wenn wir da jemanden haben, der so ein Crony, so ein Trump-Crony ist, der das ganz anders sieht und der so eine andere Schiene damit reinbringt und das anders politisiert irgendwie? Was ist denn, weil diese Commissioner bleiben immer sehr, sehr lange, traditionell gesehen. Und der könnte, also das wäre der Power-Move eigentlich. Wenn die Rechte in den USA klug ist, versucht sie, einen ihnen wohlgesonnenen Commissioner in der NFL zu platzieren. Das wäre eigentlich ein riesen Power-Move, weil ich glaube, das hat viel mit Goodell zu tun.
Da sprichst du etwas sehr Elementares, glaube ich, an, in meinen Augen. Das stimmt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das betrieben wird, auch schon im Hintergrund, das ist ja relativ, ich glaube, da muss man jetzt gar keinen Verschwörungstheorien anhängen, um das sich vorzustellen, dass ja auch das, was gerade passiert, dass die NFL ja durchaus auch den Stinkefinger einfach mal raushaut, dass Trump das nicht gefällt, ist klar. Es gibt übrigens wer sich da noch näher mit beschäftigen will, so wie ich heute, aber nur überflogen habe. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, der nennt sich Trump und die NFL. Und der ist sehr, sehr lang und der illustriert, an welchen Stellen Donald Trump als Geschäftsmann Owner eines NFL-Teams werden wollte. Und da lest euch das mal bitte durch, Tristan, lest dir das mal durch.
Das werde ich
da
tun.
Da fallen wirklich die illustren Namen fallen da durchaus. Er war an den Cowboys dran, an den Bills dran, an den Patriots dran. Das ist wahnsinnig interessant und spannend und dass das eine Faszination auch auf ihn ausübt und dass er das schon als Machtmittel auch sehr gerne für sich nutzbar machen möchte am Ende des Tages. Und wir alle wissen nicht, ob Donald Trump die Wahlen wird durchführen lassen in 2,5 Jahren oder in 3 Jahren. Ich sag's einfach mal so. Das wissen wir alle nicht. Was ihn umtreibt, dass er aber in der NFL den obersten Posten gerne mit einem ihm gewogenen Menschen wird besetzen wollen, das steht, glaube ich, außer Frage. Und das muss um alles in der Welt verhindert werden. Sagen wir mal so. Ich wüsste nicht, wüsstest du, wie du damit umgehst? Gut, wir beide, Tristan, wir beide haben noch die CFL als Ausweichmöglichkeit. Aber sind wir ehrlich, das wäre schon ein Desaster höchsten Ausmaßes, oder? Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich bin da jetzt also völlig unvorbereitet, deswegen.
Naja, das Tolle an der NFL ist ja, dass sie eigentlich es schafft, so verschiedene politische oder vor allen Dingen Lifestyle-Richtungen ja so einzubinden. Also du kannst ja, dieses ganze Militärische zum Beispiel der NFL ist mir total fremd, aber ich kann das total annehmen, weil ich weiß, dass das eine andere Art von Kultur ist und zum Teil, das gehört zum Leben dazu. Da habe ich als Deutscher eine ganz andere Sicht drauf, weil ich anders erzogen wurde. Aber das sind einfach unterschiedliche Prägungen, die man da hat. Und ich beobachte das immer mit so einer gewissen Außenwirkung, wenn da diese Kampfjets und so, und vor allen Dingen, also bei den Jets geht's noch, aber bei diesen Tarnkappenbombern, ich finde das immer sehr, sehr befremdlich. Aber ich verurteile das nicht, weil ich immer begreife, naja, das ist halt, das ist einfach ein Teil der Alltagskultur in den USA. Das Militär hat an ganz anderen Stellenwert und ist auch ein ganz anderer Arbeitgeber als jetzt in Deutschland. Und von daher will ich das auch nicht vergleichen, weil das ist auch nicht so uneuropäisch. Es gibt Länder, in denen Europa, wo das ähnlich ist. Also man, Skandinavien, da sind weniger Menschen, aber da hat die Armee einen ähnlich guten Ruf. Ja, das ist schon so, oder auch in Osteuropa. Also es ist jetzt nicht etwas, was per se amerikanisch ist. Bei denen ist es halt besonders laut und besonders auffällig und so. Aber es gibt so verschiedene Aspekte und eigentlich schafft die NFL das ja immer, alles unter einen Hut zu bringen. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass sie eine integrative Wirkung hat. Und das ist auch das, was Sport auch tun soll, dass eben Leute über ihre Grenzen, die sie sonst so haben, in persönlichen oder in was auch immer für Ebene, dass halt für jeden ein Platz da ist. Du darfst halt nur nicht irgendwann sagen, wir schließen jetzt den und den aus. So. Und deswegen finde ich das auch immer total wichtig, dass man auch Kommentatoren hat, die eher sehr, sehr konservativ sind. Oder ich finde auch, man kann auch über alles reden. Also ich finde, das gibt's, aber es gibt eben Grenzen. Und es ist da, die Grenze fängt halt da an, wo man irgendwelche Menschen aufgrund irgendeiner Art von Herkunft oder Persönlichkeit im Ausschließen will. So, da hört es halt für mich auf. Und das hat auch nichts mit Konservativismus zu tun. Das ist nichts Werterhaltendes, sondern das ist ja dann rechtsprogressiv, wenn du jemanden ausschließen willst. So, das ist keine Werterhaltung. Und das sind so Sachen, da sind halt für mich Grenzen. Deswegen, trotzdem schafft diese Liga es ja irgendwie, ganz viele sehr konservative Leute einzubinden. Du hast das auch gemerkt bei dieser Charlie Kirk-Ermordung, dass eben manche Teams haben da so eine Schweigeminute abgehalten, manche nicht. Das hat immer ganz viel mit den Ownern zu tun. Ich finde, Trump wäre auch tatsächlich als NFL-Owner besser aufgehoben als Politiker. Also meinetwegen soll er das machen, wenn er dann seine Finger raushält aus der Politik. Hat mir da weniger Schaden anrichten. Ja. Und dann kann er wie Jerry Jones.
Könnte die Zeit schon daran vorbeigegangen.
Ja, dann kann er wie Jerry Jones hier irgendwie Pressekonferenzen zur gleichen Zeit wie der Head Coach macht. Ja, so wie Jerry Jones. Das kann er ja machen. Ja. Dann hat er ein Sprachrohr, die Leute wollen ihn hören, darum geht's ihm ja. Und das soll er meinetwegen machen, nur die stehen halt nicht so einfach zum Verkauf. Aber keine Ahnung. Die UFL gibt's ja auch noch. Auf jeden Fall würde ich ihn da, wenn er sagt so, ich halte mich dann aus der Politik raus und mach das, dann meinetwegen. Aber was ich damit sagen will, diese integrative Kraft darf halt nicht verloren gehen, weil dann verliert sie halt Macht.
Ja.
So. Und deswegen, glaube ich, daran wird sie natürlich festhalten wollen. Und deswegen ist es am Ende, ist dieser Verteilungskampf von Disney und Google. Also alle kämpfen um die NFL. Und die NFL weiß, dass die Wurzel ihrer Macht ist ihre Eigenständigkeit. In dem Moment, wenn sie zu sehr irgendjemanden ausschließt, dann verliert sie an Publikum, an Unterstützung. Also du liest ja auf Social Media alle Nase lang irgendwelche Boykott. Doch, immer jedes Mal. Ich meine, gefühlt jeden Monat wird die NFL wieder wegen irgendwas boykottiert, weil sie irgendwas gemacht hat. Und eigentlich fast immer von rechts, ja. Und das sind so, das ist okay. Das soll auch ruhig, das sind Diskussionen, die sollen auch alle stattfinden und das. Es ist auch nicht so, dass man das entpolitisieren kann. Sport ist hochpolitisch, immer. Und deswegen ist das Quatsch, dass man das raushalten kann. Aber es muss halt diesen Ort geben, ganz klassisch in der antiken Demokratie schon, wo die Menschen zusammenkommen und da sitzen dann alle, ja, und gucken sich was an. So.
Genau.
Und das ist etwas, was schon etwas wert ist, weil man sich dann vielleicht nicht so schnell gegenseitig den Hals abschneidet. So, darum geht's ja. Dass man irgendwie sagt, okay, wir können uns politisch streiten ohne Ende und uns anschreien, aber wir regeln das alles über Wahlen und was weiß ich. Und dazu gehört immer, dass man muss einen Common Ground haben. Man muss sich auf irgendetwas verbinden. Und zu diesen Sachen gehören verschiedene Aspekte in einer menschlichen Zivilisation. Dazu gehören auch Sachen, die mir gar nichts bedeuten, wie zum Beispiel Religion, wo ich überhaupt zur organisierten Religion habe ich überhaupt keinen Bezug. Trotzdem kann ich das abstrahieren, dass das super wichtig ist für eine menschliche Gesellschaft, dass es das gibt. Und dazu gehört unter anderem eben dieses Ding, dass es gibt verschiedene Bereiche und Sport ist eben auch so etwas, dass ich bin politisch auf eine gewisse Art und Weise ausgerichtet, aber ich kann über den Football habe ich mit Leuten zu tun, auch im aktiven Vereinsbereich und so, wo ich politisch denen sehr entgegenstehe. Aber dann siehst du auch wiederum andere Leute im Verein, die mir dann ganz, ganz nahe sind. Also dann merkst du schon. Und trotzdem arbeiten alle zusammen in diesem Verein und versuchen irgendwie Dinge zu tun, ja, so. Und das ist ja das irgendwie ja. das Wichtige. Und das muss die NFL als großes Sportimperium sich halt eben auch irgendwie bewahren und wird sie tun. Und wer, um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, im Umgang mit der amerikanischen Regierung, was man gerade, weil man muss ja, wenn man eine These hat, auch eine Antithese haben, ja. Und die Antithese zur NFL ist die FIFA.
Ja.
Die FIFA.
Gianni Infantino.
Boah, Alter. Ja. Also
mein
was?
Lieber Freund. Also mein ich glaube, viel tiefer kann man nicht drin sein. Also
das ist wirklich.
Also nach 22 Uhr.
Ich meine, es gibt Bilder. Es gibt ja also wirklich. Also das sind also da kommen also der World Cup, ja, wird in den USA stattfinden. So wann? 2026, richtig? Ich bin richtig, Leute, ich bin beim Fußball so raus. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich da raus bin.
Elementäre Kenntnisse vereinen sich noch in mir.
Und das Ding ist. Und dann hat die FIFA jetzt viel in den USA zu tun und läuft da rum und so. Und du siehst ihn halt, Infantino und die FIFA und die umgarnen Trump. Also die schmiegen sich an ihn an. Und es gibt jetzt gerade, jetzt hat ja die, ich muss das gerade nochmal nachschauen, wie dieser Preis heißt. Der Peace Prize, da ist es, genau. Die FIFA hat einen Friedenspreis angekündigt, der erstmals im Rahmen zum FIFA World Cup am 5. Dezember 2025, das ist in wenigen Wochen, in Washington,
DC, wird ausgelost.
Verliehen werden soll.
Genau, so. Da werden die Gruppen aus, das ist die Gruppenauslosung.
Wie stehen die Wetten darauf, dass dieser Peace Prize an Präsident Trump geht? Ich meine, das ist, also.
Ich jetzt aber sehr weit hergeholt, also da weiß ich nicht, ob ich da mitgehe.
Weil das ist,
Entschuldigung, aber das ist für mich so, weißt du, das ist für mich so, als wäre das für, ich denke immer wirklich, das ist jetzt kein Witz. Obwohl das sich witzig anhört. Ich denke mal, neben Donald Trump, das kann doch nicht wirklich der FIFA-Präsident sein. Das ist doch Max Giermann, der sich verkleidet hat als Gianni Infantino. Aber nein, es ist tatsächlich leider wirklich der
echte. Ich muss Max mal fragen.
Gianni Infantino, der wirklich absolut, das ist wirklich, ja, das ist der absolute Gegenentwurf, um das kurz zu halten.
Zum Beispiel.
Das wird eine Veranstaltung sein, die, ich glaube, das können wir uns alle noch gar nicht ausmalen.
Ganz konkret.
Sommer des kommenden Jahres sein.
Es gibt so Sachen, wie zum Beispiel, die wenn du da inhaltlich nachguckst, keinen Sinn ergeben, aber die tatsächlich so sind. Die FIFA lässt sich von der US-Regierung, und wir sind in einer präsidialen Demokratie, vor allem reden wir vom Präsidenten, lässt sich von denen sagen, welche Stadien für den World Cup sicher sind und welche nicht. Trump nutzt das.
Sind, ne?
Genau. Und Trump nutzt das, um verschiedene politisch unliebsame Städte und Staaten damit zu bestrafen. Zum Beispiel hat er Massachusetts und die Großstadt Boston, übrigens eine wunderschöne Gegend, falls ihr mal Geld übrig habt. Er hat die ausgeschlossen davon. Was absurd ist, weil ich meine, das ist New England, da ist einer der wenigen Teile in den USA, wo Fußball zumindest ein bisschen Geschichte noch hat und gespielt wird. Und also wenn, dann findet man das ja vor allen Dingen im Nordosten und im Westen. Und das ist so ein bisschen absurd, dass die da, das merkst du, dass Trump schon auch da Einfluss ausübt, politisch straft mit Sport.
Richtig.
Ja, mit Sportentzug.
Oder auch androht. Er hat ja auch gedroht, Spiele verlegen zu lassen zurzeit, was zur Not. Was natürlich, ich sag mal, wenn man sich ein bisschen, und ich gehöre zu den Menschen, die sich in ihrem ersten Leben, was ein Fußballleben war, sehr, sehr intensiv mit Fußball-Weltmeisterschaften auch auseinandergesetzt haben. Und also Fußball-Weltmeisterschaften, man verlegt keine Spiele. Das findet nicht statt. Und mit so etwas Ungeheuerlichem zu drohen, zeigt natürlich auch das, was du jetzt beschreibst, ne? Diese Machtfülle. Und er marschiert ja da einfach durch. Ihn hält ja niemand auf. Schon gar nicht Gianni Infantino, der im Grunde ja nur noch das Händchen hält. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, ich mag mir gar nicht ausmalen, was das für Auswüchse haben wird. Abgesehen davon, dass ich sowieso nicht gucke, weil das ist der Monat, wo ich voll im CFL-Fieber sein werde. Insofern, ich bin zumindest an den Wochenenden beschäftigt, sagen wir mal so.
Ja.
Das wirst du wahrscheinlich ähnlich betrachten. Aber ja klar, es ist der komplette Gegenentwurf zur NFL, ist der größte Sportverband der Welt, nämlich die FIFA.
Mhm.
Und da sieht man auch, wie schmal der Grat vielleicht ist und wie schnell so etwas kippen kann, wenn du in der NFL als Commissioner jemanden installiert bekommst, auf welchem Wege auch immer, der eine ähnliche Marionette ist, wie es Gianni Infantino ist.
Und
jetzt darf ich nie wieder nach Italien reisen.
Nein. In der FIFA, das ist eben der Unterschied zur NFL. In der FIFA gibt es natürlich mächtige Leute, die aus Autokratien kommen. Es gibt Einfluss von autokratischen Regierungen und Gesellschaften auf diesen Weltverband. Das gibt es bei vielen anderen Sportarten auch. Es hat mir ein bisschen das Boxen madig gemacht. Ich war früher ein riesiger Boxfan. Mittlerweile nervt mich das kolossal aufgrund, die Korruption wird immer schlimmer und immer konzentrierter auf einzelne Akteure. Es ist
immer sichtbarer auch und keiner sagt was.
Ne? Das ist einer der Gründe, warum auch Gewichtheben fast von den Olympischen Spielen rausgeflogen wäre. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich muss nochmal schauen. Aber olympisches Gewichtheben.
Sie haben noch eine finale Chance. Ich glaube.
Irgendwie sowas. Aber da selbst die, weil aufgrund von den Einfluss von verschiedenen autokratischen Staaten gestützten Funktionären, die sich dann in diese Verbände einnisten und das Geld dann auch von diesen Nationen kommt und dann werden ganze Sportarten ganz schnell übernommen. Und wenn dann eben so eine Nähe stattfindet, wir könnten auch als Gegenbeispiel zur NFL eine andere amerikanische Sportunterhaltungsmarke, nämlich Wrestling, nämlich die WWE nennen, die immer schon sehr, sehr Trump-nah war. Und speziell Trump-nah. Die war nicht unbedingt traditionell Republikaner-nah, aber sie war sehr, 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 sehr Trump-nah. Und Trump war ja ein Teil dieser Show mal eine Zeit lang. Und die Frau des Gründers und langjährigen Chefs der WWE, nämlich Mrs. Linda McMahon, ist sogar, glaube ich, noch seine Bildungsministerin. Ich muss nochmal genau nachschauen. Aber für immer eine sehr wichtige Person in Trumps Regierung. Das heißt, die Verbindungen von Trump zur WWE sind sehr, sehr groß. Die WWE macht jetzt gerade sehr viel Shows auch in Saudi-Arabien, wo sehr viel Investitionen herkommen. Das heißt, es gibt natürlich da auch wieder diese Nähe zu autokratischen Gruppen. Das ist in der Formel 1 ähnlich, all diese Sachen. Und in der NFL oder im Football generell ist das im Moment noch nicht so. Ich glaube, man muss auch da mal aufpassen, dass man da nicht alles über einen Kamm schert. Ich finde es auch großartig, dass Flag Football gerade in China ganz groß gespielt wird zum Beispiel. Ich finde es großartig, dass Flag Football in verschiedenen arabischsprachigen Ländern das ist alles großartig. Ich finde es alles großartig. Die Gefahr ist nur da, dass der Weltverband, die IFAF, quasi das Gegenstück zur FIFA in Football-Richtung, dass da auch eine Schlagseite irgendwann entsteht. Das interessiert natürlich die NFL nicht. Die NFL ist quasi die IFAF profitiert von der NFL. Die NFL kann letztendlich auf die IFA pfeifen, aber sie nutzt sie quasi auch zu ihrer eigenen Propaganda, wenn man so will, um Flag Football quer in der Welt zu vertreiben. Weil jeder, der Flag Football als Kind gespielt hat, wird als Erwachsener NFL verstehen und ein Abo bezahlen, ja, wenn er will. Und deswegen ist das natürlich auch wieder Investition, ist auch keine Nächstenliebe. Aber da sehe ich schon auch wieder, da muss man, glaube ich, gucken, da kann man sich bewusst machen, okay, da gibt es natürlich das Einfallstor, was bei anderen Sportarten zu Problemen geführt hat. Gibt es beim Football durch diese olympische Geschichte dann schon. Also da muss man einfach drauf achten und da muss man halt in Zukunft drauf schauen, welche Leute sich da aufstellen bei der IFAF, die ja, wie wir auch gemerkt haben, sich mittlerweile auch viel mehr, also während hier die Europameisterschaft im Tackle-Football lief, bei uns um die Ecke in NRW, war auf dem offiziellen Account von der IFAF die ganze Zeit nur irgendein chinesisches Flag-Football-Turnier zu sehen, ja. Während sie gleichzeitig Europameisterschaft im Football ausrichtet, das fand ich sehr weird. Also da merkst du schon, irgendwas ist da schon gekippt in diesem Verband. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Du merkst da, dass in dem Verband wird Tackle Football gerade so ein bisschen, fällt so ein bisschen hinten über, habe ich den Eindruck. Kann auch sein, dass sich das nach den Olympischen Spielen wieder ändert, aber da muss man, finde ich, die Augen drauf haben. So, man muss da schon gucken, ein bisschen drauf achten. Würde ich jetzt mal,
das ist ein Thema, was wir nochmal einzeln nehmen. Jetzt haben wir ja bestimmte Themenbereiche ja angerissen. Also Thema Internationalisierung, internationaler Markt und so. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir wahrscheinlich gerade in der Offseason noch, wenn wir vielleicht schon wieder mehr wissen, was die NFL so plant, was wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen sollten, weil das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr spannend, das zu betrachten.
Ich meine, wir haben jetzt...
Jetzt sind wir fast schon am Ende, ja?
Sag mal. Ja, wir sind fast schon am Ende, genau. Wir haben wirklich sehr, sehr viel geredet. Wir wollten so ein bisschen mal eben Halbzeit so ein bisschen in uns gehen und zu sagen, okay, über welche Themen haben wir geredet und wo gab es noch Entwicklungen, Veränderungen, und beim ESPN-Deal war das eben so. Und dann führt doch eins zum anderen und die Themen sind eben alle miteinander verbunden. Ihr habt es jetzt auch gemerkt, wir haben jetzt keine Jingle mittendrin einfügen müssen, sondern das Thema, man kommt ganz, ganz schnell von dem letzten Giants-Spiel über Saquon, über Super Bowl, über die Einflussnahme von Politikern und es hängt alles eben zusammen. Das ist ja das, was immer in unserem Vorspann auch übrigens mit der Stimme, mich haben Leute gefragt, wer das eigentlich ist. Das ist Steve Sarkisian, der Head Coach der Texas Longhorns, der diesen Satz da sagt, den ich da drin habe, wo er sagt, everything matters. Und das ist ja das Ding, weil es alles hängt zusammen und alles ist wichtig, alles ist ein Teil dessen. Und deswegen sind all diese kulturellen Fragen, haben ganz viel miteinander zu tun. Deswegen auch unser Logo für diesen Podcast ist dieser Globus als Football, ein Football als Globus, je nachdem. Welche Formulierung da besser ist. Aber das hängt alles miteinander zusammen und dass diese Faszination für Football als ein menschliches Phänomen, das ist eben das, was ich liebe zu beschreiben und auch jetzt an dieser Sendung wieder ganz großartig finde, wie wir vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wie man so schön sagt.
Ja, richtig, ganz genau, ja, das ist richtig. Ich glaube auch, das ist uns, glaube ich, schön gelungen. Ich hoffe, es hat euch allen auch zugesagt gefallen. Ich hoffe, und ihr könnt das tatsächlich, wenn ihr den Game Pass habt, guckt euch die Kendrick Lamar Halftime Show an.
Kann man
13 Minuten und 14 Sekunden Zeit.
Du brauchst nicht mal den Game Pass. Das gibt's sogar, glaube ich, auf YouTube.
Okay.
Ich glaube, du kannst auf YouTube kann man, okay. Ich glaube, die NFL hat die komplette Halbzeitshow auf YouTube gestellt. Es gibt sie sogar auch, witzigerweise.
Da war ich mir nicht sicher, aber prima.
Man kann sie sich sogar auch, das macht mein Sohn manchmal, der ein großer Kendrick-Fan ist. Der hört sich die Show auf Spotify an. Da gibt's sie zum Hören quasi, als Audio gibt's das auch. Witzigerweise wie ein Konzert hat er eben. Genau. Ja, macht das mal und lasst uns gerne wieder Feedback da. Diese Folge war wieder ein bisschen anders, ein bisschen wie die erste Folge. Wer sie noch nicht kennt, kann sich gerne mal anhören. Da tauchen ähnliche Themen einem auf und wir machen ab und zu mal so alle paar Monate, so werden wir nochmal so rekapitulieren, so wie jetzt und werden so ein bisschen die Themen, die wir so besprochen haben, nochmal so zusammensammeln und sagen, hat sich da noch was Neues ergeben und gehen so mehr in so ein Gespräch über verschiedene Dinge. Beim nächsten Mal wird es wieder so sein, dass es wieder ein schönes Intro gibt und es wird wieder sehr um ein bestimmtes Thema gehen, über das wir uns dann richtig reinschmeißen und vertiefen, so wie ihr das letzte Mal von uns gewohnt seid. Dieses Mal war es ein bisschen eine andere Folge, aber sowas machen wir jetzt immer wieder mal, aber dann nicht so. Wir gucken mal, in welchem Rhythmus, aber vielleicht immer so zu einer gewissen Halbzeit.
Ja, es ergibt sich daraus und beim nächsten Mal, das darf ich schon versprechen, ich glaube, das tue ich jetzt einfach mal, wird es auch wieder ein Intro geben.
Genau, habe ich gerade gesagt, ja, genau, es wird auf jeden Fall ein Intro Richtiges geben.
Intro.
Und heute will ich die Frage mal umdrehen und sagen, Sünke, hast du ein paar berühmte letzte Worte?
Oh, Tristan, ich zitiere mal meine Frau, die, und ich nehme einfach mal die Kendrick Lamar Show. Meine Frau drehte sich zu mir um und sagte, das ist Amerika. Hat sie wirklich getan. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ich soll dich lieb grüßen. Und das war ihr Fazit. Und sie sagte zu mir, sie guckte das und sagte zu mir, drehte sich nur um und sagte, das ist Amerika. Das fand ich toll. Das hat's getroffen. Sie hat so viel erkannt von dem. Ich habe vorher nichts gesagt, ne? Diesen Serena Walk und dieses PlayStation-Ding und nachher mit dem Game Over und so. Also es war sehr offenkundig, dass ich in der Halftime-Show scheinbar, weiß ich nicht, irgendwas anderes gemacht habe oder mich damit beschäftigt habe, was wohl in der zweiten Halbzeit passiert oder so. Keine Ahnung. Ja. Also ich habe mir jetzt wirklich fest vorgenommen, ich werde die Halftime-Show danach nochmal sehen als singuläres Ereignis.
Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was bei Bad Bunny ist und wenn der Super Bowl dann kommt, das ist ja gar nicht mehr so lang tatsächlich, wenn man genau drüber nachdenkt, wir sind ja schon in der Halbzeit der Season. Dann, wie gesagt, denkt dran, geht ruhig kurz in die Küche, holt euch was, aber guckt euch die Halbzeitshow an, auch wenn ihr sagt, damit habt ihr nichts zu tun und vielleicht diesmal mit einem anderen Blick da drauf. Ich hoffe, wenn wir das erreicht haben, dass ihr anders auf Dinge guckt, die euch fremd sind, dann ist es das, was wir uns immer wieder selber gegenseitig machen, indem wir uns Themen aussuchen, wo wir dann selber noch unsere blinden Flecken haben und schlauer werden dadurch. Und das möchten wir immer gerne auch teilen. Und ich freue mich über jeden, der neue Blicke, kulturelle Blicke auf diese wunderschöne Kultur in, um und durch Football findet. Alles klar. Macht's gut, Leute. Bis bald.
Sehr schön. Bis bald.